Herzlich willkommen beim Just Brewed Podcast, dem Hobbybrauer-Podcast von Friedi und Dave. Wir sind bei Folge Nummer 17 angekommen und in der heutigen Folge geht es um Brew in a
Bag.
Genau.
Boah, ey, ein bisschen ich habe gesprochen und es hat funktioniert.
Ja, hi Paul, schön, dass wir uns mal wieder sehen.
Grüß dich, Dave. Ja, cool. Also ich meine, die Folge muss ja, früher oder später musste die kommen. Ne? Du bist ja absoluter Verfechter von dieser Brauart, sage ich mal, und mich hast du ja damit auch angesteckt. Mittlerweile steht ja auch so eine ähnliche Anlage bei mir im Keller, deswegen müssen wir da mal ran. Und wir haben auch wieder sehr viele Fragen bekommen oder kriegen die oft und du kriegst die ja auch oft und ob wir nicht mal eine Folge machen können darüber. Deswegen ist es jetzt soweit.
Genau.
Folge 17.
Ja, wir haben auf jeden Fall auch Bock. Wollen vorher noch ein bisschen, ja, wie üblich, ein bisschen Bier-Talk. Wird wahrscheinlich diesmal ein kleines bisschen kürzer ausfallen. Warum, erzählen wir dann aber auch gleich. Aber ist ja
vielleicht auch nicht schlecht. Es ist auch das sagen wir immer so, ne? Ja. Ich bin da mal vorsichtig mit dieser Aussage, aber ja, wir schauen mal.
Ja, genau. Ganz kurz, wir hatten ja jetzt vor einer Woche, heute vor einer Woche war das doch, glaube ich, das Tasting, ne?
Ja, heute vor einer Woche.
Genau, das zweite Just Brew It Hopfen sei Dank Spezial Collab Tasting. Diesmal mit dem Thema Frühlingsbiere. Wenn ihr wollt, können wir da auch wieder gerne die Folge beziehungsweise das Tasting quasi zusammenschneiden und für euch als Folge hier hochladen. Schreibt uns da gerne einfach mal, dann machen wir das ja gerne. Wir hatten auf jeden Fall einen coolen Abend, Paul, oder?
Oh, richtig gut. Also man hat dann halt auch gemerkt, dass wir uns noch besser eingegroovt hatten, weil ein Tasting hatten wir jetzt auch noch nicht zusammen, auch wenn wir hin und wieder mal einen Podcast zusammen aufnehmen, war das natürlich irgendwie eine andere Situation, aber war cool, ja, also hat richtig Spaß gemacht. Die Biere waren natürlich auch ein bisschen zum Teil extravagant, muss man sagen, da werden zwei saure Sauerbiere dabei, da war die Resonanz natürlich 50-50, würde ich sagen.
Aber bei der Berliner Weiße, das war halt...
Ja, genau, die Berliner Weiße war schon krass. Aber wussten wir ja schon vorher, aber haben wir natürlich trotzdem gemacht. Wir wollen euch ja auch so ein bisschen, so ein bisschen locken und gucken, was so noch so geht. Genau, richtig.
Genau. Und waren jetzt auch dann, ich glaube, wir hatten irgendwie 90 Pakete verkauft, waren ein paar weniger Teilnehmer dann da. Irgendwie waren um die 70 Leute dann, glaube ich, da. Sebastian Sauer hat noch ein bisschen was über sein Bier gesagt. War auf jeden Fall interessant, dieser Moselaner Weiß. Also ich finde das auch extrem lecker und total spannend mit diesem Verjus, diesen Wein.
Du hast es dir gemerkt, ich habe gerade überlegt, aber ich habe es nicht mehr parat.
Ja gut, ich hab ja tatsächlich vorher halt auch schon viel mit dem da geschrieben und so, deswegen wusste ich das jetzt noch. Aber es ist auch ein seltsames Wort, ich mag auch kein Französisch. Genau. Ja, und wir werden wahrscheinlich dann, also da müssen wir jetzt noch ein bisschen schauen, wie das dann funktionieren könnte und würde, ein Fehlerrum-Seminar dann halt über einen Podcast dann halt auch machen nochmal. Weil wir merken immer wieder, dass halt auch zu 80% oder so Hobbybrauer dann dabei sind beim Tasting und von daher wäre das ja auch für viele interessant und so hat man dann halt auch die Möglichkeit, dass man das halt einfach wirklich interaktiv dann nochmal zusammen machen kann und jeder von halt zu Hause auch dann das Ganze machen kann und nicht irgendwo hingehen muss und so weiter und so fort, aber wie das halt abläuft, wie teuer das wird, das wissen wir jetzt alles noch nicht. Es wird wahrscheinlich nicht günstig werden, weil diese
Fehler... Ja, aber Fehler, ich sag mal, es kommt halt immer drauf an, wie viele Leute dann mitmachen. Ne? Dann kannst du natürlich schon für ein verglichen mit dem, was das Set kostet, kannst du dann halt schon für einen schmalen Taler da mitmachen. Safe. Aber müssen wir halt gucken. Wir haben da auch mal ganz kurz rumgefragt, weil die Frage eben aufkam, Fehlerrom und so weiter im letzten Tasting, wie viele von denen, die mitgemacht haben, da auch Bock drauf hätten. Und das war eigentlich schon sehr, sehr viele, die da gesagt haben, das wäre es. Ne? Also die hatten schon Lust. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das irgendwie umsetzen. Ob wir das auch vielleicht mit Hopfen sei Dank machen oder irgendwie doch im eigenen Saft, weiß ich noch nicht so richtig.
Müssen wir mal halt schauen, wie das halt am einfachsten ist, weil da gibt's ja wirklich echt, da muss man halt erstmal gucken, ob man die Proben halt gegebenenfalls halt auch nochmal in kleineren Mengen irgendwie kriegt. Ist dann aber wahrscheinlich wieder schwieriger zu dosieren. Oder ob wir das halt einfach machen, wenn Corona einfach ein bisschen entspannter ist und dass man sagt, dass wir das Paket dann immer für 4 Leute machen oder für 5. Also die Proben zumindest und jeder nur noch sein Bier mitbringt und genau, müssen wir halt mal schauen. Aber da werden wir euch auf jeden Fall noch auf dem Laufenden halten. Ja, ansonsten, what's brewing, Paul?
Ja, bei mir nicht ganz so viel, Dave, aber ich habe ein Cream Ale gemacht. Hatte ich ja, ich weiß nicht, glaube ich, letzte Folge schon erzählt. Das ist jetzt fertig. Ich hatte das mit dem Cream Ale Blend von Escapement Labs vergoren und 20% Maisgrieß war in der Schüttung. Gibt's vom Bindewaldmalz bei Pfalzmalz im Shop. Richtiges Brauermalzgrieß. Nicht vorverkleistert, also da müsst ihr noch mal ran, das vorher kochen. Aber ich konnte natürlich schon mal zwickeln und es hat schon diesen Korn, diesen leicht süßliche Aroma hat es. Super cool, das freut mich auch richtig. Und es war halt echt in 5 Tagen fertig vergoren, ne, mit diesem Cream Ale Blend und das bei 15 Grad. Also ich habe es bei 15 Grad angestellt, habe es dann, glaube ich, auf 16 kommen lassen und ja, dann so zwischen 15 und 16 Grad in 5 Tagen ein EVG von 82% erreicht. Warum ich das auch so genau weiß, ich habe das Bier auch unter anderem, ich habe damit gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil ich von Anton Paar das Easy Dance bekommen habe, die neue Variante, und habe da so eine kleine ja, Kooperation an Land gezogen und schon ganz schön geiles Gerät. Also ich wollte halt mal wirklich dann, ich habe natürlich, als ich es bekommen habe, alles Mögliche bei mir im Keller aufgemacht und da durchgejagt, um zu gucken, ob meine Messergebnisse, die ich so hatte, ob die stimmen, ne? Weil das ist natürlich dann schon, da ist so ein Biegeschwinger drin und das ist schon professionelle Messtechnik. Also
Gewürze geht das auch, ne?
ja, genau, also das Würze, fertig vergorenes Bier, karbonisiertes Bier, das muss ein bisschen entgast werden, aber das ich habe einen Blogpost mittlerweile schon dazu geschrieben, den können wir euch mal in die
Schauen wir
Shownotes
uns.
packen, weil das geht relativ schnell. Man hat so eine Spritze dabei, mit der man die Probe aufzieht und man kann in der Spritze mit so einem kleinen Trick das super gut entgasen und das dauert, weiß ich nicht, 30 Sekunden. Also es ist nicht
Ah,
so
okay.
kompliziert, wie es das manuell eigentlich ausgibt. Genau. Und dann habe ich da unten alles getestet und gemacht und es waren echt schon ein paar Unterschiede zu erkennen. Also gerade bei den schwereren Jungs, also ich sag mal so dieses
Den dicken Belgiern.
ja genau, und da wo dann der die dicken Belgier, richtig.
Wie du das immer sagst.
Ja, das ist echt so. Das sind die dicken Belgier, die so richtig, weißt du, die machen dich ja auch so schwer, wenn du die trinkst. Naja.
Ja.
Aber da war es schon ein bisschen Unterschied. Und auch beim Cream Ale Blend, da habe ich dann auch diesen Vergleich gemacht mit Refraktometer und Spindel. Die waren relativ gleich, was die Stammwürze angeht. Also da war es, glaube ich, also ich meine, Anton, das Easy Dance hat 12,8 angezeigt und die anderen beiden waren dann rein rechnerisch bei 12,6 oder so. Aber nicht jetzt voll daneben.
Das
Es
geht
können auch
ja noch,
Ablesefehler
ne?
in dem Bereich sein, deswegen will ich das
Genau.
gar nicht so hervorheben, aber beim EVG, da war es dann schon ein Unterschied, ne? Also Escapement Labs gibt, ich glaube, 81 oder 82% EVG an für den Cream Ale Blend. Die hatte ich dann auch nach dem Wert von Anton Paar, also vom Easy Dance. Und die anderen beiden lagen drüber. Also die
Okay.
Spindel, glaube ich, mit 2,7 statt 2,2 und das Refraktometer sogar umgerechnet bei 2,9. Das ist dann schon ein Unterschied, ne? Also
Ja, gut. Hast dann quasi
ja.
1% weniger oder so Alkohol gerechnet, ne?
Ja, genau. Also das ist schon eine Hausnummer gewesen. Fand ich krass. Hab dann auch noch mal geguckt, ob die Kalibrierung stimmt und so bei der Spindel und auch beim Refraktometer. Das hat aber auch gepasst. War schon krass. Aber auch bei anderen Bieren, da war es wieder relativ ähnlich, ne? Das ja, kann ich jetzt nicht so richtig. Habe ich dann auch im Blogpost jetzt nicht so extrem hervorgehoben, weil sie schon manchmal auch gleich waren, aber in diesem speziellen Fall dann eben so ein bisschen auseinanderlagen. Im Zweifel würde ich dann doch eher dem Easy Dance vertrauen als der Spindel oder dem Refraktometer, das muss man
Ja.
halt sagen. Weil ich meine, Anton Paar macht wirklich Messtechnik, die irgendwo weltweit in verschiedenen Bereichen im Einsatz ist. Und wo so ein Gerät dann auch, keine Ahnung, so Inline-Messgeräte irgendwie ein paar tausend Euro kosten, ja, dann vertraue ich dieser Messtechnik halt schon mehr. Aber es kostet natürlich auch eine
Klar.
Ecke. Ich meine, den Elefanten im Raum muss man mal ansprechen. 350 Euro ist schon eine Ansage. Ne?
Ja, aber wobei, ganz ehrlich, wenn ich jetzt überlege, also das Ding kann ja nicht nur Stammwürze und Restextrakt messen, sondern es macht ja noch ein bisschen mehr. Und wenn ich das dann zum Beispiel vergleiche, jetzt, sei es jetzt nur mal mit einem vernünftigen Refraktometer, mit einem digitalen, du bist ja auch bei Hanna irgendwie bei um die 200 Euro schon, ne? Zwischen 150 und 200 Euro, glaube ich. Und ich habe auch echt mal drüber nachgedacht, mir so ein teures Refraktometer zu holen, aber dann habe ich halt auch gelesen, dass die halt auch immer ihre Makel und halt auch nicht so ganz einwandfrei funktionieren und na, da musst du schon wieder Dinge beachten. Ich glaube, der Easy Dance ist, also hört sich jetzt zumindest relativ easy an. Was macht denn der noch außer Stammsitz und so weiter.
Also grundsätzlich ist es ein dichtes Messgerät, mit dem du bei Wein, Bier und Spirituosen eben sagen wir, den Restextrakt, die Stammwürze und den Alkoholwert bei Spirituosen gibt er auch direkt an. Und das ist auch sehr genau.
Das ist ja cool.
Ich habe vom Dominik von Pfalzmalz und auch vom Jörg, der Brauonkel, ne, die wir ja hier regelmäßig erwähnen, aber mit denen habe ich halt einfach viel zu tun. Deswegen schöne Grüße an euch. Aber die haben unabhängig voneinander sich auch so ein Teil gekauft und haben, ich glaube, der Jörg hat einen Gin durchgejagt und der Dominik einen Whisky. Und auf der Flasche steht ja, wie viel Alkohol drin ist. Und das lag wirklich, das waren im Komma-Bereich, dahinter waren die genau. Also
krass.
Das ist schon echt eine Ansage. Und das hat mir auch nochmal so ein bisschen gezeigt, okay, das Teil, das hat es, glaube ich, schon ganz schön drauf. Ne? Aber du kannst jetzt, du hast eine App dazu, über die steuerst du das alles und kriegst dann auch die Messwerte angezeigt. Und das Coole ist, dass du da mittlerweile jetzt auch deine Suche speichern kannst. Das heißt, du misst die Stammwürze jetzt von meinem Cream Ale, dann habe ich mir das angelegt als Cream Ale Batch und dann machst du halt im Laufe der Gärung deine Messung und dann kriegst du halt so ein Diagramm angezeigt und wie weit dein EVG ist, was du für und rechnet gleich auch den Alkoholgehalt und so weiter aus. Also das kannst du da so ein bisschen verwalten, das ist auch ganz cool. Alkoholwert geht aber nur bei Spirituosen, das liegt irgendwie an der,
ja gut, aber ganz ehrlich.
Kannst du euch nicht hundertprozentig sagen, also irgendwie an der Brechung irgendwie, ne, von dem, wie das dann in diesem Röhrchen drin ist oder an der Zusammensetzung auch. Aber bei Spirituosen wäre vielleicht auch, ne, brennt. Ist ja nicht ganz so, aber wir haben ja auch Zuhörer aus Österreich oder Schweiz, das ist, glaube ich, nicht ganz so eng gesehen wie hier in Deutschland. Ja, genau. Aber wer da vielleicht was macht, der hat da auf jeden Fall auch ein sehr, sehr genaues
Tool. Ja, oder Wein.
Tool. Ja, Wein auch, ja. Bei Wein geht es, glaube ich, auch noch nicht mit dem Alkoholwert, aber auch
wenn
da
du die Werte hast, ne, genau.
Die Werte, ja, genau. Und du kannst halt den Werten vertrauen, das ist das Schöne. Eben. Spindel- und Refraktometer habe ich mir immer so gedacht, na, ob das jetzt hundertprozentig so ist. Aber bei dem Teil, da ist es dann halt so, ne? Also wenn du da halt siehst, okay, die Stammwürze passt nicht, ja, dann hast du wahrscheinlich wirklich, dann kannst du es nicht auf das Teil schieben, ne? Dann hast du halt Scheiße gebaut.
Ich muss echt sagen, also so ein bisschen, jetzt gerade machst du mir das halt auch sehr schmackhaft.
Ja, das ist auch wirklich cool, muss man sagen. Also mir, ja, ich war ja auch immer, ich war ja davor, jetzt die letzten Jahre, das war ja immer mal erster Preis bei Hobbybrauerwettbewerben und so weiter. Und da hat man natürlich schon immer geguckt, dass man das irgendwie abgreifen kann. Oder sich es dann vielleicht irgendwann kauft. Und dann habe ich auch immer gedacht, ah, es geht halt auch so. Und was anderes wäre auch cool für den Preis, kannst du dir halt auch wirklich ein, weiß ich nicht, ganz einen krassen Topf haben. Oder weiß ich nicht, wie viel Edelstahl dir kaufen, wenn du möchtest, oder einen krassen Gäreimer aus Edelstahl oder so, ist es ja, da ist es schon,
ne? Eine Menge.
Aber ich finde halt, du kriegst sehr genaue Messdaten, mit denen du dann deinen Prozess wiederum optimieren kannst. Das ist das Schöne, weil du den Messdaten wirklich vertrauen kannst. Also dann kannst du halt sagen, okay, meine Maischearbeit war nicht gut, ich habe wirklich eine stockende Gärung oder der EVG passt nicht. Woran liegt das, muss man dann selber natürlich gucken. Aber du kannst halt diesen Werten, die du rauskriegst,
ja, genau. Das ist das Schöne. Ja, das muss ich echt sagen, ja. Das finde ich halt auch sehr schön.
Genau, und das, wie soll man dazu kommen? Genau, über Cream Ale. Ja, das ist ziemlich, ziemlich lecker. Das muss ich jetzt unbedingt mal in Keks füllen. Ich war zu faul, beziehungsweise hatte keine Zeit. Oder beziehungsweise, wenn ich Zeit hatte, war ich zu faul. Ach, das war ein Teufelskreis. Aber ich muss es jetzt mal in Keks bringen. Hab es jetzt nur gezwickelt, aber das wird gut. Das wird lecker.
Also, ich bin auch schon sehr gespannt drauf, ob du mir dann mal ein Fläschchen zukommen lässt, weil Cream Ale finde ich schon ziemlich heiß.
Ja, ist ein geiles, so ein geiler Sommerdurstlöscher, dafür habe ich es ja gemacht. Ne?
Genau.
Das ist schon, ja, kann man sich gut hinter die Bette kippen, muss man sagen. Und Dave, wie sieht's bei dir aus? What's brewing? Ich weiß ja schon eigentlich, dass nicht ganz so viel Brewing ist bei dir. Nee, ne? Nee, der Kerl hat zu tun ohne Ende, Leute.
Ist wirklich so. Also ich habe ja jetzt immer noch, also da muss ich echt sagen, da muss ich mich gerade auch bei meinen Patrons nochmal, die wahrscheinlich auch den Podcast, also zumindest bei den meisten weiß ich, dass die den hören, auch entschuldigen nochmal hier an der Stelle, dass ich nicht mehr so wirklich viel gebraut habe, aber hat viele Gründe, Zeit natürlich halt vor allem bei Spital und bei Felix, bei Orca Brau, ganz liebe Grüße, zu arbeiten ist halt körperlich sehr anstrengend und dann halt auch natürlich von der Zeit, wenn ich nach Nürnberg fahre, dann, ja, je nachdem, manchmal gehe ich schon um 5:30 irgendwie aus dem Haus, dass ich dann um 6 irgendwie die Bahn nehme oder so, manchmal ein bisschen später, dass ich dann um 9 dann halt in Nürnberg da bin, aber bin dann halt auch erst Dienstagabends dann irgendwie wieder zurück, so, und am Mittwoch, Donnerstag, Freitag normalerweise arbeite ich dann bei Spital Und ja, und dann habe ich am Wochenende noch abends Tastings für Hopfen sei Dank, also diese Online-Tastings. Und ja, dann habe ich noch den Podcast, wo ich ja auch noch viel schneiden muss und dann YouTube-Videos drehen. Und die kann ich auch eigentlich unabhängig vom Bier brauen drehen, zumindest so ein Teil. Ja, und deswegen bin ich halt einfach nicht dazu gekommen. Und wenn ich dann halt auch mal, so wie du jetzt Zeit hatte, wo ich dann irgendwie, weiß nicht, nachmittags vielleicht mal 2, 3 Stunden oder 4, 5 Stunden vielleicht auch gehabt hätte, habe ich mich einfach auf die Couch gelegt, weil ich einfach platt war. Und das ist tatsächlich jetzt in den letzten Wochen ist es ein bisschen besser geworden, in den letzten 2 Wochen. So langsam groove ich mich auch ein. Aber trotzdem habe ich es jetzt halt einfach noch nicht geschafft. Ich habe aber tatsächlich abfüllen wollen. Hab auch alles vorbereitet.
Der Wille ist da.
Genau, und das war halt auch so ein Grund, wo ich halt gesagt habe, boah, wenn das jetzt alles so läuft, dann echt, dann steche ich den Kopf in den Sand. Den Met, den ich ja im Ende Dezember angesetzt habe, den habe ich weggeschüttet. Der ist, der wäre eigentlich total, der war nach 2, 3 Wochen mal der perfekt. Und dann habe ich ihn nicht abgefüllt und ich meine, der ist nicht sauer oder so geworden. Der schmeckt halt einfach jetzt nicht mehr so toll, weil der die ganze Zeit auf der Hefe gelegen ist, ne?
Und das ist, ist da Autolyse eine Geschichte?
Das kann sein.
Ist das so muffig?
Muffig, kellermäßig. Genau. So kellermäßig irgendwie. Ja. Wobei Schwefel da jetzt auch nicht so, aber es ist halt irgendwie so hefig auch irgendwie, obwohl es relativ klar ist, ganz, ganz seltsam und schmeckt halt einfach nicht gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es halt an Autolyse liegt. Also tatsächlich nach 6 Monaten.
Aber hast du es komplett weggeschüttet? Hätte mich mal interessiert, mal zu probieren.
Ja, wobei ein Teil habe ich schon noch. Also ich habe jetzt, ich habe es noch nicht wirklich weggeschüttet, aber ich werde es halt noch wegschütten.
Also ich weiß nicht. Da bin ich ja nerd genug, dass ich auch mir so ein Wurstwassermet einfach mal reinziehen würde, nur damit ich mal weiß, wie Autolyse schmeckt. Weil ich habe
das noch. Und der ist ja noch. Okay.
Ich habe das halt rein theoretisch irgendwie auf dem Kasten und weiß, dass das passieren kann, wenn das Bier zu lang oder ne, irgendwas zu lang auf der Hefe steht. Aber geschmeckt oder probiert habe ich das noch nie.
Ja, vielleicht fülle ich ansonsten einfach mal irgendwie so ein kleines Fläschchen mal ab oder so für dich und dann kann man das mal probieren. Fehlaroma-Seminar selbst gemacht.
Richtig. Dave, wenn du jetzt hier noch ein bisschen, ich weiß, es geht ja noch ein bisschen weiter, die Story, deswegen, ich mache mir mal ein ganz kleines Bier auf, ja?
Mach ich gleich auch bei der Bier-Review, freue ich mich auch schon richtig drauf. Genau. Also das heißt, das ist schon mal irgendwie in die Hose gegangen, aufgrund, weil ich halt einfach zu faul war am Anfang und den halt hab stehen lassen und dachte, ah komm, das passiert schon nichts, ne? Ja, dann hatte ich noch eine Saison mixed fermented, was ich eigentlich mit Kaffeebohnen noch stopfen wollte. Und da war dann die Story, das habe ich dir jetzt auch noch gar nicht erzählt tatsächlich im Vorfeld. Prost, Paul, sieht geil aus. Was hast du da?
Passend zur Folge habe ich das erste Bier mit Brew in a Bag mir mal rausgeholt aus dem Keller. Das ist ein Simcoe Pale Ale. Ziemlich simpel.
Schön.
Simple Simcoe Pale Ale. Simple Simcoe, ja.
Geil. Sieht richtig gut aus, schon klar, ey.
Ja, voll der gute Schaum. Ja, das ist lecker.
Welche Hefe?
Gute Frage. Ich weiß es nicht mehr. Es könnte sein, dass ich die Lutra genommen habe.
Kannst ja noch mal nachschauen in der Zwischenzeit.
Ziemlich sicher. Ich guck mal nach, ja.
Genau. Und das war vom Geschmack ganz gut, fand ich. Ziemlich sauer tatsächlich, obwohl ich das auch relativ stark gehopft habe. Das habe ich ja mit dem Mad Fermentationist Blend vergoren. Und mit diesem Salty Caramel Malt gebraut.
Ach, genau. Ich kann mich erinnern.
So, und das hatte ich ja in so einem Plastik-Carboy, ne? Also in so einer großen PET-Gärflasche irgendwie mit 23 Liter Volumen abgefüllt. Und tatsächlich auch relativ wenig Sauerstoffeintrag, obwohl der Gärstopf halt auch nicht so hundertprozentig drauf saß. Aber hat wirklich gepasst, kaum Essig irgendwie gehabt, so eine ganz leichte Essignote war schon da, aber halt wirklich sehr, sehr, also hat noch irgendwie gepasst. Mhm. Ja, und dann wollte ich das halt mit dem Bierheber abfüllen und ich war irgendwie total viel zu dumm, diesen scheiß Bierheber zu benutzen. Und
hast du so einen zum Pumpen?
Genau, so ein Auto, aber so einen automatischen eigentlich, wo du quasi nur irgendwie 2, 3 Mal pumpen musst und angeblich läuft das Ding. Der Bernd Unger benutzt das Ding ja, um ihn mal wieder zu erwähnen.
Und klingen, wir haben immer noch diesen Sound nicht rausgesucht, ne?
Ja, stimmt.
1 Euro ins Ungerschwein, ja, ich schreib's mir mal auf. Ich habe hier so eine Liste, ich bin heute ganz vorbildlich und schreib mit.
Sehr gut. Ja, und nee, keine Ahnung, ich habe ständig irgendwie da pumpen müssen, dann hast du natürlich irgendwann total viel Sauerstoff und habe mich dann entschlossen, das einfach wegzuschütten. Ich meine, es hätte vielleicht klappen können, aber das hat mich so genervt, dass ich gesagt habe, das war das letzte Mal, dass ich das Ding, ich habe das schon mal vor anderthalb Jahren benutzt oder vor zwei Jahren, damit ein Double IPA abgefüllt, ist mir komplett wegoxidiert, aber vom Allerfeinsten, ich weiß nicht.
Unterm wie, Arsch wegoxidiert.
Aber sowas von, das war lila-grün, das war alles, ey. Und das war ein Sud für 50 Euro damals. Das war echt richtig teuer. Also war
Hopfen. Ja, das tut ja bei den Bieren sowieso immer weh, bei den Hopfigen, wenn die oxidieren. Also mal abgesehen davon, dass du dann halt nicht das Bier hast, was du wolltest, aber ja, das Geld ist halt auch wirklich, das hättest du auch zum Fenster rausschmeißen können.
Genau, und das war dann halt auch wieder so ein Misserfolg und so im Moment irgendwie, ich hatte ja wirklich die letzten Monate extrem viele Probleme, die mich genervt haben, das im Keckvergären zum Beispiel, auch obwohl es am Anfang sehr gut funktioniert hat, habe ich dann doch gemerkt, dass dann irgendwie mit ein paar Hefen das nicht so einfach ist, selbst wenn die gut sedimentieren, hast du das Problem, das habe ich zumindest jetzt, nach Umdrücken auch noch und lange Lagerzeit und Kecks nicht bewegen und vorsichtig umdrücken und keine Ahnung was, das tatsächlich ganz, ganz, ganz kleine Hefestückchen in der Schwebe sind. Ich kann da gerne mal irgendwie in die Shownotes ein Bild reinpacken, dass ihr das mal sehen könnt. Sind gerade bei dunklen Bieren fällt das halt immer stark auf. Da siehst du halt tatsächlich so ganz, ganz, ganz kleine Stückchen, die einfach in der Schwebe bleiben. Und immer wenn die Kohlensäurebläschen aufsteigen, das Bier ist an sich klar, das ist relativ klar, aber diese kleinen Hefestückchen, die bleiben dann halt in der Schwebe und ich habe da machen können, was ich wollte. Und dann habe ich auch diese Floating Dip Tubes ausprobiert. Und bei dem war das Problem, da hatte ich ja das Reislager drin gehabt und dann ist der Schwimmer halt einfach über der Wasseroberfläche mit dem Schlauch gewesen, also der Schlauch ist dann halt über der Bieroberfläche gewesen, zieh quasi nur CO2 raus, was dann oben wieder reingeht, also zapfe ich im Prinzip nur CO2, dann kam ich überhaupt nicht mehr an das Bier ran und ja, das musste ich dann halt auch 4 Liter oder so wegschütten, damals das Reislager, obwohl es richtig lecker war. Und dann habe ich ja einfach auch echt gar keinen Bock mehr gehabt. Das war so weit, dass ich echt überlegt habe, ob ich alles cancel, irgendwie das Hobby mindestens mal für ein paar Monate, wenn nicht sogar ein, zwei Jahre auf Eis lege, weil es mich halt einfach so frustriert und ich einfach auch das nicht mehr, also ich will jetzt nicht sagen, dass das bei mir alles perfekt läuft, aber so viel, was irgendwie in so kurzer Zeit immer schief gelaufen ist, hatte ich echt lange nicht mehr. Also das war wirklich, so Infektionen oder sowas habe ich ja jetzt eigentlich auch nicht, das passt schon alles, aber das nervt dann halt doch und ja, ich habe dann aber jetzt doch nochmal versucht, nochmal mir ein paar Teile zu bestellen. Hier, ich habe jetzt diese Filter, die dann halt quasi ans Ende von diesem Floating Dip Tube nochmal drankommen, dass die Kugel einfach beschwert wird und der Schlauch halt safe immer unter der Bieroberfläche ist. Ich werde es jetzt damit nochmal versuchen und wenn nicht, werde ich, keine Ahnung, mir überlegen müssen, was ich mache. Vielleicht werde ich einfach
auch... Ich schmeiße die ganze Scheiße zum Fenster raus.
Ja, aber das war wirklich, also es gab einen Tag, da habe ich echt überlegt, wirklich einfach alles wegzuschmeißen. Gar nichts posten, scheiß drauf, einfach weg. Dir nur so schreiben, ja, wir machen noch den Podcast bis September.
Mach's gut.
Und das war's. Ja. Mach's YouTube, gut. Genau, Patreon-Seite, alles dicht machen, wirklich. Ich war die Tage echt, und ich war wirklich so frustriert, so wütend, hab auch schon echt, ja, geweint vor Wut, weil mich das Hobbybrauen ist ja eins der geilsten Hobbys eigentlich der Welt für mich. Und es gibt nichts, was mir so viel Spaß gemacht hat und mich so gefesselt hat, aber zugleich halt auch nichts, was mich so krass frustriert hat. Und ja.
Ja, aber das liegt ja daran, dass du halt so tief da drin bist und mit so viel Ehrgeiz, weißt du, dass es dann dich halt ja noch mehr frustriert, als wenn jetzt, keine Ahnung, weiß ich nicht, der Staubsauger kaputt geht und nicht wieder saugen oder
dann,
so.
Weißt dann du, ärgerst du dich ärgerlich, halt kurz.
Aber ja, genau, sagst du dir halt, naja, gut.
Ja, genau. Ja. Und dann kommt noch dazu tatsächlich, dass ich ja auch irgendwie...
On top, also, das i-Tüpfelchen, jetzt kommt's. Genau.
Ja, weil ich mache ja den Podcast und hier bei YouTube und keine Ahnung, wie viele Leute mich dann halt auch immer Sachen fragen und ich habe mich dann irgendwie, ich habe dann halt auch immer so das Gefühl, dass die Erwartungshaltung von den Leuten so ist, dass wir beide irgendwie total, dass bei uns alles immer klappt, also vielleicht auch, oder zumindest, dass die es über mich dann irgendwie denken und ich mich dann so scheiße auch gefühlt habe, weil ich weiß, okay, im Moment läuft irgendwie gar nichts gefühlt bei mir. Es ist alles irgendwie zum Kotzen und nichts funktioniert und die Biere irgendwie haben immer diese scheiß Hefestückchen und hast du nicht gesehen. Und das war dann natürlich halt auch nochmal so dieses Ding, ne? Die Erwartungshaltung von den Leuten, wo ich mir dann gedacht habe, ja, vielleicht mache ich mir einfach auch jetzt gerade zu viel Gedanken oder so. Aber
Das glaube ich bei dir auf jeden Fall, aber dass du dir da zu viel Gedanken machst. Die Sache ist ja, man postet ja auch selten, wenn es jetzt nicht funktioniert hat, ne? Oder wenn irgendwas jetzt nicht so geil ist. Aber ja, also ich muss sagen, grundsätzlich wird es bei mir irgendwie immer ein Bierchen Und ja, manchmal ist es halt sehr gut und manchmal bin ich halt zufrieden und manchmal denke ich so, naja. Ne? Aber dass es jetzt immer hundertprozentig läuft, das klappt ja gar nicht. Ne? Also bei dem Bier hier zum Beispiel, bei dem Pale Ale, das war mein erster Brew in a Backsuit, da ist mir unten der Heizstab angebrannt und das hat so leichte Maillard-Produkte. Schmeckt so ein bisschen karamellig, ganz, ganz leicht. Das ist aber überhaupt nicht geplant gewesen, schmeckt aber ganz geil. Mhm. So, weißt du, also das ist jetzt nicht gewollt gewesen. Satz, und
genau.
Ich glaube, es wäre auch sonst noch ein Ticken heller gewesen, rein von der Schüttung her. Ich dachte erst, als ich das dann so nach der Gärung probiert habe, weil ich das auch noch leicht gestopft hatte, dass es vielleicht ein bisschen oxidiert ist. Aber man sieht jetzt, es ist nicht oxidiert, weil es ist jetzt schon, keine Ahnung, 2-3 Monate alt oder so. Es ist echt dadurch gekommen, dass es mir so ein bisschen angebrannt ist. Aber das ist halt neue Anlage, kannte ich nicht so hundertprozentig, was ich da machen muss. Ich meine, wir sprechen ja auch gleich noch drüber.
Genau.
Also als kleines Beispiel, ne? Ich glaube schon, dass viele immer denken, dass bei uns oder bei vielen Hobbybrauern, die bei Insta oder bei Facebook so viel posten und so, dass das immer alles funktioniert.
Ja.
Also ich hau schon immer mal ein Bild raus, keine Ahnung, wenn mir wieder irgendwie ein Schlauch weggeflogen ist an der Anlage und dann 5 Liter Würze auf dem Boden liegen, aber du ärgerst dich dann halt so drüber, dass du das jetzt nicht unbedingt noch posten willst. Das liegt nicht daran, dass man nicht zeigen will, dass es nicht funktioniert hat, sondern dass es hat es genug damit zu tun, die Scheiße wieder aufzuräumen. Du willst es einfach vergessen. So, ja, genau. Bei mir funktioniert auch nicht immer alles. Gar nicht.
Ja, naja, deswegen, meine Freundin sagt ja auch immer, ja, auch wenn du immer denkst, dass beim Paul immer alles läuft und so, das denke ja sogar ich tatsächlich, obwohl ja auch manche darüber reden, du mir manchmal sagst, ne, hey, das ist voll kacke gewesen heute irgendwie oder keine Ahnung, das hat mich jetzt übelst aufgeregt, aber ja, dann irgendwie trotzdem, wenn man das dann halt nicht mehr so ganz präsent hat und vielleicht muss ich da halt einfach irgendwie wieder ein bisschen runterfahren. Vielleicht ist aber halt einfach auch das Vergären in Keks einfach nicht der richtige Prozess für mich.
Ja.
Da muss ich mir aber halt wieder Gedanken machen, was ich dann halt mache, weil ich habe jetzt keine Ahnung, gar keine Gäreimer mehr und will aber eigentlich jetzt auch nicht mehr auf drucklose Gärung umsteigen. Das heißt also, eigentlich müsste ich dann wieder richtig, richtig tief in die Tasche greifen. Und da habe ich jetzt aktuell, weil ich halt auf einen neuen Rechner sparen muss, damit ich halt weiterhin den Podcast schneiden kann und YouTube-Videos machen kann. Ihr seht schon, das Dilemma ist halt einfach ein riesen.
Greif mal einen nackten Mann in die Tasche, ne,
Dave? Ja, ehrlich. Oder ich muss den Pizzaofen wieder verkaufen.
Nee, das kannst du vergessen. Nein, bevor ich da nicht eine gekriegt habe aus dem Ding, kannst du den nicht verkaufen.
Nee, das will ich auch nicht, weil das ist echt, das klappt zu 90% ganz gut. Auch da gibt's natürlich immer den einen oder anderen irgendwie meine Pizza, wo der irgendwie das Ding klebt und dann reißt sie auf. Das ist mir jetzt erst einmal, Gott sei Dank, seit einem Monat passiert. Und es gab jetzt schon wirklich viel Pizza heute. Und genau, wahrscheinlich auch deswegen habe ich dann halt auch nicht mehr gebraucht, weil ich dachte, okay, ich werde jetzt einfach dann durch Pizza fett anstatt durch Bier.
Genau, perfekt.
Aber nichtsdestotrotz,
Plan B.
Durch Pizza. Ja, genau.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz,
Nichtsdestotrotz sitzt du ja jetzt wieder hier, nimmst mit mir einen Podcast auf.
Genau,
hast dich also ein bisschen aufgerafft.
Ja, ich werde jetzt halt auf jeden Fall dann versuchen, die nächsten Tage mal wieder ein bisschen Gas zu geben. Hab jetzt, wie gesagt, diese Filter halt eben für die Dip-Tubes bestellt und dann bin ich mal gespannt, ob es damit dann besser klappt. Hoffen wir es mal. Nein, eigentlich echt, ich würde halt auch gerne einfach ein schönes, klares, simples Bier haben. Das wäre einfach mal schön.
Ja, so ich habe das ist ja übrigens die, ich habe nachgeguckt, ich habe das mit der Lutra vergoren.
Schön. Mhm. Ja, die Lutra bei mir im Porter war auch total krass. Das Bier war einfach, nach ein paar Wochen war es schon echt super, super klar. Sah aus wie filtriert.
Ja, nee, es ist super, aber ich habe wieder diese leichte mandarinige Note, die ich mir immer einbilde bei der Lutra. Ja. Aber es ist ja, also in dem Pale Ale ist es super. Ja. Also das passt super. Ja,
ja genau. Ja, ich habe aber tatsächlich Bieressig noch angesetzt und abgefüllt.
Absichtlich?
Absichtlich.
Jetzt muss man, genau, also siehst du, das ist ja auch zum Beispiel was bei mir nicht geklappt hat. Ich habe ja mit der Brausportgruppe 120 Liter Flanders Red wegschütten müssen. Da haben wir auch ein paar Flaschen Essig abgefüllt, aber der Rest war halt, ja, nicht mehr trinkbar, ne?
Ja, stimmt halt auch wieder.
Aber erzähl, weiter geht's.
Ja, genau, und das ist echt ganz lecker geworden. Also ich habe einen Doppelbock Essig und einen Altbieressig abgefüllt, habe jetzt mit dem Red Ale nochmal einen angesetzt und mit dem Maibock. Auch Maibock, das ist eigentlich ein klares Bier, aber du hast halt auch diese leichten Hefestückchen da irgendwie rumschwimmen. Super nervig, aber für einen Essig ist es ja scheißegal. Sedimentiert dann ja. Und freue ich mich schon drauf. Bin schon sehr gespannt, wie die schmecken. Aber so ein Bieressig ist halt ganz cool. Kannst halt für viele verschiedene Sachen benutzen. Fish and Chips hat jetzt einer geschrieben. Du kannst das für Marinaden, für Pulled Pork habe ich es letztens benutzt. Salate natürlich, ganz normalen Dressings. Ich habe es in Chili halt auch schon mal reingemacht, ein bisschen, weil wenn du so in so Chilis oder generell Tomatensoßen halt einfach so ein bisschen Essig mit reinmachst, sorgst du dafür, dass die Geschmäcker nochmal einfach durch die Säure nochmal ein bisschen mehr rauskommen. Ist ja genauso wie bei Bieren mit einem niedrigeren pH-Wert. Wenn du jetzt so an eine bestimmte Grenze rankommst, wird es dann natürlich irgendwann schon sauer. Aber wenn du natürlich der pH-Wert so ein bisschen darüber ist, hast du halt einfach gegenüber einem höheren pH-Wert deutlich präsentere Hopfenaromen. Das ist ja deswegen, warum auch bei Quaikbieren die Hopfen halt auch immer so schön rauskommen.
Ja, das funktioniert ja auch bei Food Pairing gut, ne?
Ja, genau.
Mit Sauerbieren mit irgendwas Scharfem oder so ist natürlich auch mal eine abgefahrene Erfahrung, sage ich mal.
Genau. Und das ist halt auch nochmal ein guter Tipp, wenn euer Bier mal nicht so geworden ist, wie ihr geplant habt, macht ein Bieressig draus. Einfach ein bisschen Bier nehmen, weiß nicht, in so ein Gurkenglas reinhauen, 1 Liter oder sowas. Dann das Bier entgasen. Wichtig ist, kein hopfiges Bier, sondern eher ein malziges Bier zu nehmen. Also nicht viel Bitteranheiten. 30 ist schon echt so das oberste Maximum. Mhm. Lieber darunter. Genau. Und dann halt einfach 2-3 Esslöffel naturtrüben Apfelessig rein, wenn ihr keine Essigmutter habt. Und dann lasst ihr das halt einfach mal 1-2 Monate stehen. Dann bildet sich manchmal eine Essigmutter. Wenn nicht, könnt ihr quasi das beim... wird es dann wahrscheinlich beim übernächsten Sud dann so sein. Genau, und diese Essigmutter, die könnt ihr dann ja quasi wieder für den nächsten Sud dann nehmen. Und dann füllt ihr das in Flaschen ab. Ist auch ein super Geschenk eigentlich für Familie oder Freunde, für die Mutti.
Sehr gut. Also der Podcast, die Folge gefällt mir heute. Das ist ja, dein What's Brewing ist...
Midlife Crisis.
Ist ein kleiner Seen-Striptease mit Essig-Tipps verbunden. Sehr geil. Aber du wolltest dir doch auch noch ein Bierchen aufmachen, oder?
Ja, unbedingt, genau. Ich habe von einem von meinen Patrons, vom Christian Tille, habe ich
der hat mir gestern auch noch geschrieben.
Ach, witzig.
Muss ich dir auch noch mal vorlesen, so aus dem Kopf hat er uns auf jeden Fall noch mal gedankt.
Fürs Tasting,
fürs Tasting und für die ganzen Tipps und Tricks und so weiter an die Community und so. Ja, war ganz cool, hat er gestern Abend geschrieben. Da bin ich echt mit einer schönen Nachricht bei Facebook bin ich dann selig weggeschlummert.
Ja, ich muss auch sagen, der hat mir dann tatsächlich am Tag nach dem Tasting dann noch so eine ganz nette Nachricht geschrieben, dass das halt auch voll der schöne Abend war und interessant halt auch, erst mal Sauerbier probiert und halt einfach ein schöner Abend in so einer, eigentlich nicht so tollen Zeit, ne? Also er hat beschissene Zeit geschrieben. Ich meine, das kann ich auch voll verstehen. Würde mich auch wieder freuen, wenn wir bald mal einfach uns mal wieder sehen würden. Ich habe auch übrigens nachgeguckt, das ist jetzt fast ziemlich genau 1 Jahr her, wo wir uns das erste Mal in 2020 und ich glaube auch das erste Mal im Allgemeinen gesehen haben.
Ja, so richtig aktiv getroffen, sagen wir es so, weil gesehen haben wir uns ja auf der Braubiviale irgendwann mal, als es die noch gab und als man die noch ausrichten durfte. Aber ja, so aktiv getroffen, dass wir gesagt haben, Dave und Paul treffen sich jetzt. Das war, das ist schon wieder ein Jahr her. Na krass, ey. Ja,
genau,
krass.
Wo wir den Hefetausch gemacht haben. Ich habe dir dann ja irgendwie... Ja, der Christian Tiller hat mir ein ganz nettes Paket geschickt mit ein paar Bieren. Witzigerweise, der ist wahrscheinlich auch von der faulen Sorte, so wie ich, aber alles gut.
Das ist geil, ich habe es nur unscharf gesehen. Ich dachte, das sieht ja übel professionell aus mit dem Etikett.
Nee, der hat tatsächlich, aber ich kenne das halt auch, ich habe das jetzt auch schon mal für 1-2 Flaschen irgendwie gemacht, wo ich jetzt wusste, das sind so Testflaschen oder so. Da habe ich dann halt einfach das Label von dem gekauften Bier einfach nicht abgemacht. Und das hat er anscheinend jetzt auch nicht. Ist ein Bitburger Winterbock Stubi-Flasche, wo dann halt noch so ein bisschen drüber geschrieben ist. Er hat nämlich das Salty Brown Ale, was ich auch Anfang des Jahres gebraut habe, hat er nachgebraut. Ich habe ihm das Rezept geschickt. Und ich bin richtig, richtig gespannt, wie er es gemacht hat. Ist mit der S04 vergoren, das weiß ich auf jeden Fall. Jetzt habe ich natürlich den Zettel, wo noch ein bisschen mehr Infos zum Apfeldatum und so weiter stehen, natürlich vorne liegen lassen. Kann ich aber gleich auch nochmal kurz holen.
Ja, ich schenke dir erstmal ein. Gönn dir erstmal.
Ja, ich muss auch echt sagen, das Bier ist echt eins meiner Lieblingsrezepte geworden, das Salty Brown Ale. Das muss ich auf jeden Fall nochmal nachbrauen. Und witzigerweise hat der Felix, also Orca Brauer, hat jetzt einen... Coffee Brown Ale und auch das erinnert mich so krass an meins, das ist echt heftig. Also wirklich, ich habe nämlich auch mal das Brown Ale mit Cold Brew Kaffee von Basilius aus Parsberg geblendet und das war halt echt perfekt. Ne? Also das hat genauso geschmeckt wie das vom Felix. Was ja.
Stimmt, das habe ich auch gesehen. Da war ich auch schon kurz davor, mal zu bestellen. Sollte ich vielleicht mal machen. Ich würde mir sogar den Kaffee mal dazu bestellen.
Ja, der ist auch echt, also beziehungsweise den Kaffee, da kann ich jetzt natürlich nichts zu sagen. Der hat aber lustigerweise auch am Anfang bei Basilius geröstet, wo er noch keine eigene Maschine hatte.
Also das sah auf jeden Fall interessant aus, ja.
Ist sehr lecker, also extrem geil, extrem geil. Aber wirklich, wie gesagt, hat mich total sensorisch und auch meine Freundin halt auch an mein Brown Ale Rezept irgendwie erinnert, also wo es komplett anders ist. Ja, was habe ich denn jetzt hier? Ich habe jetzt, wie gesagt, das Salty Brown Ale von Christian im Glas. Ist ziemlich trüb, also wirklich. Ja, ich muss sagen, schon ziemlich trüb, aber ich habe es auch wahrscheinlich nicht korrekt gelagert. Ich habe es nämlich tatsächlich im Liegen gelagert, kann auch daran liegen.
Eieiei. Und dann eingeschenkt wie ein Flötenfranz.
Ja. Naja, gut. Flötenfranz, ey. Hallo?
Ja, sorry. Weiter geht's.
Ist aber schön braun, also wirklich dunkel, nicht schwarz. Also wenn ich so ins Licht halte, ist es halt wirklich, ja, schön noch so dunkelbraun, kann man sagen. Aber vom Geruch,
Der Schaum sieht auf jeden Fall geil aus.
Ja, ist halt auch so genau so relativ, ja, so leicht Cappuccino-Farben, vielleicht nicht ganz so dunkel, Creme-Farben kann man sagen. Ziemlich feinporig, aber halt auf jeden Fall auch noch eine gute Schaumkrone auf dem Bier. Geruch ist tatsächlich so ein bisschen hopfig. Ganz leicht, ja. Also ich rieche halt schon so dieses, ich rieche so Karamell-Toffee, ein bisschen Biscuit, aber so eine leichte Hopfennote. Auch interessant. Ich sag mal Prost.
Ja, zum Wohl.
Ja, hinten raus kommt noch mal so eine leichte Kaffeenote. Keine Ahnung. Kommt bestimmt auch vom Malz. Karbonisierung ist im mittleren Bereich. Finde ich super. Passt sehr gut. Ist nicht ganz so vollmundig wie meins tatsächlich. Obwohl er auch gesagt hatte, der Endvergärgrad war irgendwie ähnlich gering. Aber es ist nicht ganz so cremig. Also ein bisschen weniger süß halt dadurch auch. Bisschen... Ich glaube, das liegt halt auch am Wasser tatsächlich. Also ich weiß jetzt nicht, was er jetzt am Wasser gemacht hat, aber ich denke, daran kann es halt auf jeden Fall auch gelegen haben. Ansonsten schmeckt es, also es schmeckt wirklich gut, keine Frage. Aber wieder interessant, ne, wenn ein Hobbybrauer dein eigenes Rezept nachbraut, wie anders es dann nur durch das Wasser und durch die Anlage halt ist, ne?
Und eine andere Hefe. Halt auch, ja.
Also das ist dann tatsächlich schon nochmal ein anderes Bier irgendwo, muss man sagen. Schmeckt aber sehr gut.
Aber andere Hefe auch, ja?
Ja, genau. Ich hatte ja die... WLP 006, Bedford British Ale, das ist aus dieser Private Collection oder sowas. The Fault heißt das ja bei White Labs, bei Private Collection ist das ja bei Wise. Aber genau, und er hatte die S04 halt genommen, aber das ist ja, also ich sag mal, Hauptsache eine englische Hefe irgendwie, das passt ganz gut zu dem Bier. Ja. Nee, gefällt mir ganz gut. Er meint halt auch, er schmeckt jetzt so langsam so eine leichte, salzige Note.
Das ist schlimm. Wenn man weiß, es ist drin, dann bildet man sich die halt auch gern ein. Also es ist schwierig.
Ich tue mir auch echt schwer, das rauszuschmecken, aber also grundsätzlich steigert das ja auch immer die Vollmundigkeit, so ein Salz. Aber es ist ein schönes Bier. Christian, vielen Dank fürs Zusenden. Also ich finde es sehr lecker geworden. So eine leichte Röstmalznote kommt auch irgendwie hinten raus, aber wirklich ganz dezent. Soll ja beim Brown Ale auch nicht so sein. Nee, ich finde es super. Toll gemacht. Vielleicht mache ich mir nochmal im Laufe der Show nochmal ein zweites Bier auf. Aber wir müssen heute, weil ich jetzt gleich sogar noch ein Tasting habe, noch ein Online-Tasting, müssen wir ein bisschen auf die Zeit heute achten. Aber das kriegen wir hin.
Machen wir ja immer. Also wir gucken auf jeden Fall auf die Zeit, aber sie läuft halt einfach.
Ja, genau. Und wenn ihr natürlich jetzt Bock habt, das Bier nachzubrauen, könnt ihr die Brauzutaten, wie unter anderem das Salty Caramel Malt von The Swan, bei Hopfen und Mehr finden, unserem Sponsor. Natürlich halt auch Hopfen und Hefe. Ich glaube, die hatten sogar mal diese Bedford British Ale, die ich angesprochen hatte, hatten die sogar mal da. Weiß aber jetzt nicht, ob sie immer noch gibt, aber ansonsten findet ihr eine sehr gute Alternativhefe auch dort und kriegt die dann halt einfach nach Hause zugeschickt.
Und dann geht's los. Und dann schickt er uns am besten dann so eine Flasche Bier zu.
Ja, genau. Sehr gerne. Wir haben ja heute das Thema Brew in a Bag. Und wie ihr wisst, wie wir ja auch schon am Anfang erwähnt haben, brauen Paul und ich ja jetzt ziemlich viel damit. Also ich ja sowieso jetzt schon seit Anfang Januar 2020. Und du jetzt halt auch seit 2 Monaten, 3 Monaten ungefähr, ne?
Ja, ungefähr.
Genau. Und können euch deswegen natürlich halt auch richtig viel darüber erzählen. Wir wollen uns natürlich jetzt halt auch nicht zu sehr wieder verausgaben, damit die Folge nicht zu lang wird, aber euch doch trotzdem eine ganz gute, ja, Grundlage, einen ganz guten Überblick halt einfach über das Thema verschaffen. Ja, was ist Brew in a Bag? Also Brew in a Bag heißt im Prinzip ja in einen Maischesack zu brauen. Diesen
Auf
Maischesack.
Deutsch hört sich halt alles, alle, das ist mal schon mal ein kleiner
Scheiße.
Disclaimer, alles, was wir jetzt auf Deutsch sagen, hört sich halt immer nicht so cool an.
Ja.
Das ist
Du
echt
kannst auch sagen,
übel.
es hört sich scheiße
Ja, es hört sich echt
an.
scheiße an. Stimmt,
Ja.
wir machen ja immer den Haken bei,
Explicit.
richtig. Also wir
Wir
können auch
sind
Scheiße sagen.
krass unterwegs wie krasse Gangster-Rapper und so.
Ja, richtig.
Wann kommt eigentlich unser neues Demo-Tape raus?
Ja, genau. Wo wir einfach mal ein bisschen fluchen übers Hobby brauen.
Ja, genau. Ich vor allem, ey. Scheiß
Ja.
Steigrohr zugesetzt, Keck musst du aufmachen. Vergärte Kecks ist scheiße.
Oh Mann. Okay, ich habe dich schon wieder unterbrochen. Sorry, also
Alles
wollte ich nur
gut.
erwähnt
Das
haben.
ist ja mal auch angenehm, dass es mal von der anderen Seite kommt und nicht nur immer von mir. Bei uns könnt ihr uns, glaube ich, also uns könnt ihr einfach in so einen Müllsack reinstopfen und zumachen, das Ding, und dann draufkloppen und ihr trifft immer den richtigen bei uns beiden.
Richtig, ja.
Genau.
Auf
Zurück
jeden
zum
Fall.
Thema.
Mal in
Dieses.
Maischesack einfach stecken.
Oder im Maischesack, aber da sieht man uns ja.
Ja, egal. Jetzt habe ich schon wieder. Okay, jetzt bin ich ruhig. Ich glaube, das ist das Simcoe Pale Ale.
Ja. In Wahrheit ist es ein Imperial IPA.
Wollte ich
Wie
euch noch
ich.
nicht sagen.
Genau. Ja, du machst jetzt so Copycat-mäßig, ne? Ich trinke mein Imperial Stout und du trinkst dein Imperial IPA.
Richtig, genau.
Okay.
Naja, aber man muss ja dazu sagen, es ist ja Samstagnachmittag, 16:40 Uhr aktuell. Ich kann es jetzt noch nicht ganz so übertreiben.
Ja, stimmt. Das ist ja noch die
Ja.
kleine Carla und die große Linda.
Richtig.
Okay. Zurück zum Thema. Also das Maischesackbrauen ist ja tatsächlich irgendwie, gibt's ja schon sehr, sehr lange eigentlich. Also es hieß halt nicht, nur nicht immer Brew in a Bag. Ich habe heute nochmal gegoogelt, weil ich ganz früher, oder was heißt ganz früher, aber vor ein paar Monaten, ein, zwei Jahren irgendwie gehört habe, das kam eigentlich aus Australien, nicht aus Amerika. Es ist in Amerika definitiv groß geworden. Das kann man halt sagen, dadurch halt einfach, dass diese richtige The Brew Bag dann entstanden ist. Das hat sich dann halt irgendwie so rumgesprochen, dass es halt einfach mittlerweile wirklich fast jeder macht. Und dass diese Brewbags ja auch irgendwie, keine Ahnung, bis zu, keine Ahnung, ich glaube, für so 5 Hektar Sudwerke kannst du dir da eine Brewbag anfertigen lassen. Das ist schon irgendwie ganz
Krass.
krass.
Ja,
Ja.
die sind schon strapazierfähig, ne? Das Wichtige ist halt, du musst halt irgendwie diesen Bag da rausheben können. Das ist halt das Schwierige. Aber ansonsten glaube ich ja. Warum nicht?
Genau. Aber dann habe ich auch tatsächlich heute noch mal ein Buch gefunden, in dem das mit einem Maischesackbrauen in Amerika schon 1985 angesprochen wird.
Alter.
Was ich richtig
Da waren
interessant fand.
wir noch nicht mal auf der Welt, Dave.
Nö, da war ich noch nicht mal, wie sagt man in.
Quark im
Okay, jetzt.
Schaufenster.
Ja, genau. Nee, ich wollte eigentlich was anderes
Oh,
sagen.
okay, ich wollte schon sagen, das ist echt ein richtig alter Spruch. Gut, dass ich ihn jetzt gesagt habe. Ja.
Ja, so, aber so in die Richtung ging mein Spruch auch, nur der war halt ein bisschen, naja, egal. Das Buch ist tatsächlich, heißt so The Big Book of Brewing. Keine Ahnung, gibt es bei Amazon. Kann man kaufen für einen Zehner. Ist interessant. Können wir mal in die Shownotes reinpacken. Ist ja auch bestimmt mal interessant. Das ist ja schon fast wieder Braugeschichte, ne? Wenn du so willst.
Auf jeden Fall. Ist ja auch immer interessant. Also ganz viele sind da ja auch mega interessiert dran.
Ja,
So
ich
irgendwas
bin da
entstanden
nämlich
ist,
halt auch so jemand.
Bierstile, Brauprozesse und so, ja.
Genau. Naja, aber dann ist es halt eben so gewesen, dass dann halt wirklich so in den letzten, ja, 10 Jahren, würde ich sagen, in Amerika halt einfach so das Brew in a Bag immer mehr ein Ding geworden ist. Auch da war es tatsächlich so, am Anfang gab es da super viele Hater, die gesagt haben, ja, das kann ja alles gar nicht funktionieren und du musst das so und so machen. Ist ja hier in Deutschland genauso, sobald jemand mit irgendwie was Neuem kommt, ist es ja grundsätzlich immer erstmal scheiße, ne? Also da gibt es ja
Ja.
viele Skeptiker einfach, viele Leute, die einfach an der Tradition irgendwie, sei es jetzt auch, wenn es nur eine jahrelange Tradition ist und jetzt nicht jahrzehntelange Tradition ist, festhalten. Ich bin aber auch immer jemand, ich finde immer super interessant, wenn es irgendwas Neues gibt, weil es halt einfach neu ist, einfach aufgrund dieser Tatsache, ne? Und immer so das Alte ein bisschen in Frage stellt. Und das ist, finde ich, nicht immer verkehrt, aber auch nicht immer richtig. Das muss man halt immer differenziert betrachten. Ja, genau. Und ich würde auch sagen, so seit ein paar Jahren ist es halt auch bei uns in Deutschland wieder so ein Ding. Auch wie gesagt, hier gab es ja eben das mit dem Maischesack braun, vorher wurde ja durch eine Windel geläutert und so. Das stand, glaube ich, sogar mal im Hanghofer irgendwie drin.
Ja, ja.
Schon witzig irgendwie. Genau. Und ja, mittlerweile gibt es sogar noch Brew in a Basket, was ja auch BIB heißt. Ich weiß sogar, im Hobbybrauerforum gibt es ein paar Threads, wo Leute das mit einer IKEA-Gardine machen. Sich quasi so eine Brewbag selber nähen oder mit so einem DM-Wäschesack zum Beispiel. Ja, aber früher.
Also dieser Bag, der kostet, was kostet der?
30 Euro.
30 Euro?
Ja, ja, das ist halt gar nichts.
Nee.
Also ich würde auch nicht anfangen, jetzt mit irgendwelchen Lebensmittel nicht echten, unechten ja, Materialien echt rumzuhampeln. Also zumindest nicht so, wenn es nicht sein muss. Ne? Mhm. Ja, aber genau dieses Brew in a Basket ist jetzt halt auch ein Ding. Ist im Prinzip, geht das halt auch so in die Richtung wie von so einem ja, Maischesack oder es ist so, das ist halt auch tatsächlich, da kann ich jetzt auch noch nicht ganz so viel dazu sagen, vielleicht hast du ja eine Anekdote, irgendwas, was du darüber erzählen kannst, weil ich habe mich auch ganz oft gefragt und ich habe die Frage auch richtig oft gestellt bekommen, was ist dann der Unterschied zwischen einem Maischesack-System, wie wenn du jetzt zum Beispiel, es gibt ja von Clawhammer Supply, die dieses Brunner Basket System, was rezirkuliert, wo dann quasi in den Deckel dann die Maische wieder...
Genau das Gleiche.
Eigentlich schon, aber guck mal, warum ist es dann so, dass bei dem Malzrohrsystem das Läutern halt einfach, dass du da nicht jetzt jede Schüttung nehmen kannst. Bei dem Brunner Basket System geht es nämlich, glaube ich, schon. Liegt das vielleicht einfach in der Maschenweite des Filters, des Korbes?
Ja, also da sollte man ja grundsätzlich auch bei Brew in a Bag drauf achten, ne? Dass wenn du zirkulierst, ja, eben eine andere Maschenweite nutzt oder einen gröberen Sack, als wenn du nur eine Kombirast fährst, aber da kommen wir ja gleich dazu. Die Sache ist, also ich glaube, du kannst auch nicht bei Brew in a Basket jede Schüttung nehmen oder beim Zirkulieren mit Brew in a Bag kannst du auch nicht jede Schüttung nehmen.
Wahrscheinlich nicht, ne?
Es gibt so ein paar Tricks und das habe ich ja jetzt auch bei meinem Cream Ale gemacht. Das ist ja jetzt auch nicht unkritisch, was das Zirkulieren und Brew in a Bag angeht. Kann ich auch noch
20% Mais, ne?
20% Mais ist, ja, es ging ohne Probleme. Also es gab auch wirklich kein Problem. Aber ich habe das halt so gemacht, dass ich erst die restliche Schüttung eingemeischt habe, habe das absetzen lassen, habe dann mit dem Zirkulieren angefangen, so dass ich dann quasi das Treberbett so ein bisschen festzieht.
Also ach so, aus.
Es soll sich natürlich nicht zusammenziehen, sonst zirkuliert nichts mehr. Aber dadurch, dass du quasi ja von unten schon irgendwie ziehst, ne, an der Flüssigkeit, zieht sich natürlich schon ein bisschen schön zusammen, wird ein bisschen kompakter. Und dann habe ich oben den Maisgrieß draufgegeben. Weil der sorgt ja natürlich dafür, dass das wirklich so eine verschleimige Würze wird. Und wenn die aber dann trotzdem noch mal komplett durch das, ich sag mal, restliche Treberbett durch muss, ne, und unten abgezogen wird, dann hast du da halt die Möglichkeit, trotzdem zu zirkulieren bis zu einem bestimmten Prozentsatz. Ich habe es jetzt natürlich noch nicht ausgereizt, aber ich glaube, so ja, bei klar. 30% Mais wird es dann schon auch bei dieser Geschichte, auch wenn man es so einmeischt, dann schon schwierig. Und die andere Geschichte ist ja Weizenmalz, ne, wo die Spelzen fehlen. Ist schwierig. Also ich denke, dass du bei Brew in a Basket jetzt auch nicht... du kannst jetzt auch nicht übertreiben. Also einfach blind irgendwie eine krasse Schüttung nehmen und denken, du kannst damit zirkulieren. Das funktioniert, glaube ich, auch nicht. Aber man kann so ein bisschen drauf achten. Und ja, man muss ja auch nicht immer zirkulieren. Aber da kommen wir ja gleich zu, was es für Arten gibt. Ne?
Ja, genau, genau.
Machst du ja zum Beispiel auch nicht.
Nee, ich schiele ja tatsächlich auch immer noch so ein bisschen auf deine Anlage. Aber dadurch, dass ich ja jetzt 2 Monate nicht gebraut habe und so...
aber muss ich jetzt erstmal wieder fangen.
Ja, genau, aber ich glaube, wahrscheinlich wird bald ein neuer Kegerator kommen, weil der geht mir nämlich auch übelst auf den Sack.
Ja, es gibt immer was jemand zu tun.
Boah, echt, das hört auch nicht auf.
Ja, egal. Das kennen die da draußen auch, die Zuhörer, Zuhörerinnen. Das ist immer was auf der Liste, was du kaufen möchtest. Ne?
Ja, genau.
Mal mehr teuer, mal weniger teuer.
Und ja, ihr könnt tatsächlich Brew in a Bag, also wirklich klassisch mit dem Maischesack eben, könnt ihr in ganz vielen verschiedenen Arten natürlich halt auch machen. Oder es gibt generell halt auch bei Brew in a Bag halt nochmal ganz viele verschiedene Arten. Also ich möchte euch einmal ganz kurz vorstellen, einfach vom Namen her, und dann gehen wir da nochmal auf jeder einzelne nochmal ein. Also ein Wesselsystem, also ein Kessel meine ich. Ich bin da leider auch so ein bisschen von den ganzen englischen Büchern, Podcasts und was weiß ich, was für ein Content ich noch auf Englisch übers Hobby brauchen, mir reinziehe, ein bisschen infiziert. Genau, aber ein Kesselsystem, Brunnerbeck, das ist so das klassische. Dann das Zweikesselsystem, mit dem ich ja auch braue. So, du ja jetzt auch, anders natürlich, aber trotzdem, das ist ja bei dir das zirkulierende Brunnerbeck. Dann gibt es noch Brunner Basket, was wir jetzt auch nochmal ganz kurz angesprochen haben, werden wir vielleicht auch nochmal ein, zwei Worte mehr drüber verlieren, gegebenenfalls. Dann gibt es noch das Sous-Vide Brunner Bag, was jetzt auch ein ganz neues Ding ist, was ich auch sehr spannend finde. Und Brunner Ziploc Bag, was eigentlich gar keine Brewbag ist, aber...
Das hört sich an wie eine Band oder so.
Das ist dann die Band, die wir dann haben, ne, mit Hobbybrauen und so. Also ich hätte echt Bock.
Ziploc Bag.
Ohne Scheiß. Also wenn ich
bin mega unmusikalisch, Dave. Also ich kann dir da nicht helfen.
Dann machst du einfach 2 Monate Fender Play oder Musician oder so ein Scheiß und dann kannst du ein bisschen Gitarre spielen oder Schlagzeug oder sowas und ich mach dann Gitarre oder Bass. Oh, ich habe ja mal in der Band gespielt und wenn ich mal jemals in meinem Leben wieder eine Band haben würde, entweder wäre es so eine richtig heftige Hardcore Deathcore Band, die richtig einfach Mütter zerstört.
Sagt man das so?
Keine Ahnung.
Okay.
Nein. Gott, also so wirklich, wo egal. Oder eine Country-Band. Eine Country-Band, die aber nur über Bier irgendwie, über so Bier-Songs.
Und die könnten dann Brew in a Ziploc Bag heißen.
Ja, finde ich geil. Genau. Und deswegen, lass uns doch mal auf die einzelnen Arten eingehen. Also das klassische Brewing Bag, wo es ja auch herkam, was ja auch eigentlich so die meisten damit verbinden, ist ja wirklich mit einem Kessel, aber der Kessel muss beheizbar sein. Das ist ganz wichtig. Also es kann dann halt ein Einkocher sein, das kann jetzt eine Induktionskochplatte mit Kochtopf sein, das kann natürlich halt auch ein Kochtopf mit einem Gasbrenner sein, da muss man halt ein bisschen aufpassen, so brauen aber in Amerika halt eben ganz viele, das weiß ich auch, die Brunner Bag draus machen, weil Electric Brunner Bag ist halt da, das wird jetzt auch immer mehr, aber ist immer noch nicht so hundertprozentig angekommen. Also da wird ja grundsätzlich viel mit Gas gebraut. Ja, und das ist halt eben wirklich total angenehm, weil du nur einen Kessel sauber zu machen hast. Du bist relativ schnell durch mit dem Brauen und hast ja halt auch die grundsätzlichen Vorteile von Brunner Bag, auf die wir aber auch nochmal später dann halt eingehen werden. Der Nachteil ist da halt so ein bisschen, entweder brauchst du immer so eine Art Hebevorrichtung, das kann ein Kran sein, ein Motorkran tatsächlich, mit dem habe ich aber auch schon mehr viel gearbeitet. Das kann natürlich ein Flaschenzug sein, den hast du ja bei dir. Genau. Also das heißt mit dem Haken in der Decke, genau.
Ja.
Ich kenne auch noch ein paar, also da habe ich mich halt auch viel mit beschäftigt mit dem Thema, weil ich halt auch damals geschaut habe, wie kann ich das besser bei mir zu Hause hinkriegen. Manche nehmen eine Leiter mit einem richtigen Flaschenzug dann halt auch, den du ja auch irgendwie kaufen kannst im Baumarkt oder so und stellen dann quasi den...
Ja? Ja, also so, genau, mit einem richtigen Flaschenzug, also wo du so Umwälzrollen oder wie heißt
genau.
Umlenkrollen so rum, drin hast, dass du dann halt auch nicht quasi die 10 oder 20 Kilo, je nachdem wie viel das dann ist, dann nicht wirklich ziehen musst, sondern eben weniger. Aber es gibt deswegen, weil das jetzt gerade gut passt, ich habe das nirgends sonst gefunden, bei Craft Hardware gibt es für, ich glaube, 10 oder 12 Euro so einen kleinen Flaschenzug, der dann so arretiert. Also wenn du ziehst quasi und loslässt, dann ist das dann arretiert das halt in dieser Höhe. Und das ist ganz cool, wenn du den Sack nochmal austropfen lassen willst oder ausquetschen willst. Oder dann kannst du dir so ein bisschen einstellen, wo du den quasi, wie hoch du die ziehen möchtest. Das ist ganz cool. Und das kostet halt, ja, also 10 Euro meine ich oder so in dem Dreh.
Das ist ganz cool. Ist ja quasi kein Geld dann. Ja. Genau, und wie gesagt, da gibt's halt auch die wildesten Konstruktionen, die man da halt machen kann. Wie gesagt, mit einer Leiter irgendwie, dass man dann halt den einfach über den Kessel dann stellt. Das bedingt aber halt eben, dass die Leiter entweder sehr hoch ist und ihr natürlich viel Platz habt in eurer Lokalität, wo ihr dann Bier braut, oder halt eben der Kessel sehr niedrig ist, was dann halt auch immer ein bisschen nervig ist. Und als ich noch, wie gesagt, bei Hopfen mehr gebraut habe, hatte ich mir darüber ja gar keine Gedanken machen müssen, weil ich konnte quasi immer die Brewbag irgendwie rausheben mit diesem Motorhebekran, der natürlich auch völlig überdimensioniert ist. Weil
das sah echt immer krass aus, ey.
Ja, ja.
Der ist ja totgelacht über deinen Brewbag.
Ja, genau. Das ist ja eigentlich, also haben die den damals für die Malzhausysteme, ne? Grandfather 70 und für den Booster 70 und so weiter. Dafür sind die halt wieder ganz gut. Aber naja. Ja, und dann gibt's, also deswegen bin ich davon halt auch irgendwann weggegangen. Natürlich ist es bei kleinen Sudgrößen möglich. Aber also ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel mir, das wäre jetzt halt auch noch ein kleines Setup, was ich mir auch in Zukunft wiederholen möchte, sobald ich meinen Einkocher wieder habe, mit dem ich damals angefangen habe zu brauen, steht ja bei meinem Freund in Duisburg, bei meinem Freund Daniel in Duisburg, meine ich nicht, bei meinem Freund Duisburg
Daniel. In Daniel.
In Daniel. Würde ich mir nämlich tatsächlich so einfach so ein 12-Liter-System irgendwie mal, so eine 12-Liter-Anlage einfach zusammenbauen. Das wollte ich eh schon länger machen, so für kleine Sude einfach. Dass ich nicht immer den riesen Kessel mit 57 Litern immer auf- und abbauen muss. Und einfach einen Kocher, Brewback rein, ohne Induktionsplatte, fertig. Und dann kannst du so circa 12, ja, sag mal, 8 bis 12 Liter, vielleicht 15 Liter sogar noch rausbekommen mit High Gravity. Und da glaube ich schon, dass du da das noch per Hand irgendwie hinkriegst. Aber mehr würde ich halt auch nicht machen. Ich habe ja schon mal bei dem Belgian Strong Golden Ale, da könnt ihr euch das mal in so einer ganz kurzen Timelapse anschauen, wie das ausschaut, wenn du dann 10 Kilo Malz und wie viel Liter waren das an Wasser? Ich glaube 30 Liter Wasser in der Hand hast oder Würze dann. Ich meine, dann fließt dann natürlich ein bisschen ab. Das Gewicht ist dann vielleicht nicht 40 Kilo, aber du hast sicherlich 30 Kilo da in der Hand und das ist uncool, das macht keinen Spaß. Deswegen bin ich zum Zwei-Wessel-Brunner-Bag übergegangen. Und das
rückenfreundlich für die Älteren unter uns.
Rückenfreundlich und halt auch einfach super easy. Also man hatte jetzt auch gar nicht so viel mehr Reinigungsarbeit, wie man denkt. Und auch da gibt's ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Da könnt ihr Full Volume, No Sparge, Brune Bag, mein Lieblingswort machen.
Oder ihr könnt. Da wollte man mal ein T-Shirt machen.
Oh ja, stimmt. Schreibst du das wieder auf?
Ich schreibe heute echt alles Mögliche mit.
Du bist echt an, Schatz. Und Gläser.
Eine richtige To-Do-List. Hör auf mit den Gläsern. Das muss man nicht immer so laut sagen.
Da habe ich schon wieder eine E-Mail bekommen, deswegen.
Oh Gott, ey. Gut. Okay, weiter geht's.
Genau. Und, das machen ja auch in Amerika ganz viele. Die haben quasi eine Mash und Liquor Tun, also quasi einfach eine MLT, so heißt es dann halt. Und da drin wird gemischt und Mash Lauter Tun, so nicht Mash Liquor Tun.
Ja, Hot Liquor und ja.
Mash und Lauter Tun, genau, MLT. Mhm. Ja, das macht ja auch viel mehr Sinn. Genau. So habe ich das jetzt auch im Prinzip. Also ich habe mir einen Thermoport geholt tatsächlich dann noch letztes Jahr. Und ja, 40 Liter hat der und da habe ich jetzt diese 40 Liter Brune Bag drin, Maischer da drin, mit dem ganzen Volumen an Wasser, lass die Würze dann halt ablaufen in den Braukessel und kocht dann da die Würze. Da muss ich zwar zwischendurch mal ein bisschen was heben, aber es ist deutlich weniger, als wenn ich dann jetzt die Brew Bag aus der Würze heben muss und dann noch ausbringen muss. Ich mache es halt aktuell so, das könnt ihr auch in meinem ganzen Brautag vom Maibock, könnt ihr das ganz gut sehen, packen wir euch auch nochmal ganz kurz in die Videobeschreibung. Paul ist auch in die Shownotes. Paul ist schon wieder fleißig dran. Du bist echt, das ist wirklich cool, dass du dir das alles aufschreibst. Das ist sehr, sehr gut.
Das habe ich mir vorgenommen, dass ich das jetzt immer mache, weil man muss da echt mal sagen, wir sitzen dann immer da und denken, ja, wir wollten super viel in die Shownotes packen, aber es hat keiner mitgeschrieben, so, und dann musst du die ganze Folge, genau. Also Dave ist dann immer fleißig und hört sich halt die ganze Folge nochmal an, und schickt mir dann immer das, aber trotzdem, vielleicht geht da immer mal was unter, deswegen habe ich mir jetzt gedacht, wir haben auch immer so Ideen in der Folge, die dann vielleicht so ein bisschen auf der Strecke bleiben, dass ich das jetzt einfach immer mal mitschreibe. Das ist ja eigentlich auch keine Arbeit. Ich meine, Dave erzählt hier, ich kann mitschreiben.
Oder andersrum.
Oder auch mal andersrum, natürlich.
Ja, das meine ich jetzt gar nicht, aber ja. Nein. Du bist ja
aber Brune Bag ist ja, das da wissen wir ja, dass du da eher, du machst es ja schon recht lang und hast da auch viele Videos schon drüber gemacht und sowas. Oder bist jetzt auch gerade dabei, mehrere Videos Folgen darüber zu machen. Genau. Deswegen, das ist natürlich klar, dass es dein Steckenpferd ist. Alles gut.
Genau. Weiter geht's. Und da ist es halt dann wirklich einfach hinterher auch dann, wenn ihr wollt, die Brewback auszubringen, da werden wir auch nochmal gleich vielleicht ein paar Worte drüber zu verlieren, ob das Sinn macht oder nicht oder was das für Vor- und Nachteile hat. Wenn ihr nämlich dann quasi die Würze schon ablaufen lassen habt, dann stelle ich halt eigentlich auch den Thermoport wieder quasi auf den Boden, pack meine Würzepfanne, die beheizbar ist, auf die Induktionsplatte drauf, lass schon mal aufheizen. In der Zwischenzeit bringe ich dann nochmal so ein bisschen die Brewback aus, was dann halt viel leichter ist, die rauszuheben, weil die ganze Flüssigkeit ja schon raus ist. Und dann haue ich nochmal den Rest nochmal ein bisschen oben rein. Übrigens, schon mal als kleiner Spoiler, ändert das nichts an der Sudhausausbeute. Das ist nämlich Quatsch. Das hat nur was mit der Grain Absorption Rate zu tun. Also wie viel das Wasser das Malz halt aufsaugt. Aber das werde ich gleich nochmal ganz kurz erzählen oder erläutern. Paul ist gerade auch schon ein bisschen verwirrt.
Ja, deswegen. Das muss ich auch nochmal genauer hören.
Ja. Genau, aber das ist halt eigentlich so das, was ich am angenehmsten finde bei Brune Bag. Also es gibt auch vielleicht ein Three-Vessel Brune Bag oder so Hybriden zwischen Hermes und Brune Bag. Das machst du ja so ein bisschen mit dem zirkulierenden Brune Bag. Vielleicht möchtest du ja darüber kurz was erzählen.
Genau, also ich habe auch zwei Kessel, aber im Prinzip ist der zweite Kessel eben wirklich nur Heißwassertank Das heißt, ich zirkuliere die Maische oder die Würze durch diesen, durch die Keule in dem Heißwassertank, genauso wie bei, der Herms, und lass es oben wieder zurücklaufen. Das ist einfach dafür super cool, weil ich erstens wieder mal was haben wollte, was jetzt nicht unbedingt jeder hat. Da bin ich ja immer so ein bisschen eigen. und zweitens ja, wird mein innerer Monk so ein bisschen zufriedengestellt, dass du kannst die Maischetemperatur, gerade wenn du unterschiedliche Rasten fährst, also das ist jetzt grundsätzlich damit möglich, wenn du zirkulierst, dass du quasi wirklich eine mehrstufige Infusion fahren kannst. Und ja, also einfach oder einfach vielleicht auch mal ein bisschen tiefer einmeichen und dann auf der Kombirast hochgehen, wenn du ein bisschen mehr Weizenmalz hast oder was weiß ich. Also du kannst auf jeden Fall unterschiedliche Stufen fahren. Und das Schöne ist, die Temperatur wird halt, das ist ja der Riesenvorteil von der Herms, sehr, sehr genau gehalten. Ne? Das ist natürlich dann automatisiert mit einer Steuerung. Aber ich habe jetzt, erst das Cream Ale, das war der Jungfernsud von der neuen Anlage. Das habe ich da drauf gemacht und da ist halt 0,1 bis maximal 0,2 Über- oder Unterschwingungen hast du dann, wenn du versuchst, auch die nächste Rast anzufahren. Ne? Das ist ja auch das, wo man dann, das war gerade das, wo ich dann so gesagt habe, okay, bei diesem Ein-Kessel-Zirkulation von Craft-Hardware, das funktioniert gut, aber gerade wenn du versuchst, die nächste Rast anzufahren, dann schwingt das halt mal 1,5 Grad drüber. Kann man dann natürlich, wenn man weiß, dass es passiert, dann kann man das natürlich vorher schon irgendwie mit einplanen. Dann geht man halt schon ein bisschen niedriger ran. Aber das hat mich so ein bisschen gestört. Und das geht jetzt mit dieser Zwei-Kessel-Geschichte super gut. Also ist halt quasi der Riesenvorteil, das Maischetemperatur oder Rasttemperatur halten von der Herms, kombiniert mit den ganzen Vorteilen, zu denen wir später noch kommen, aber wozu ja auch für mich auf jeden Fall das Läutern gehört. Ja, das ist einfach viel leichter. Viel kürzer und ich habe nur einen Kessel, den ich sauber machen muss, auch wenn ich zwei Kessel bediene. Das ist das
Genau. Schöne. Genau. Also im Prinzip auch jetzt, wenn ich mit dem Thermoporter maische und dann halt die Würze da drin ist, den habe ich ja viel schneller ausgespült, als wenn ich da noch die ganzen Malzreste halt raushauen muss. Die habe ich ja dann nur in der Brewbag. Das heißt also, wenn ich die Brewbag dann einfach den Inhalt dann in Müllbeutel dann einfach entleert habe, das, was auch einfach total einfach ist, wenn man es halt wirklich schlau macht, dann nehme ich halt einfach wirklich einen 30 Liter Gäreimer oder beziehungsweise diese 30 Liter Hobox von Our Packaging, diese Eimer, die sind halt auch wirklich dafür sehr zu empfehlen. Dann haut ihr einfach den Müllbeutel da drüber, stülpt das halt so ein bisschen da drüber, dann packt ihr dann halt die Brewbag da rein, zieht die dann auf der anderen Seite so ein bisschen halt raus und das quasi dann das ganze Malz, der Treber halt eben da reinfällt. Knüllt die Brewbag so ein bisschen zusammen, macht dann halt eben den Müllbeutel zu, tragt die Brewbag dann da, wo ihr halt eben die dann abspült, fertig. Und dann seid ihr da in echt vielleicht 4-5 Minuten, habt ihr mehr Aufwand. Dafür habt ihr nicht irgendwie einen Aufwand mit, keine Ahnung, ne, hier, wie heißt das nochmal, Flaschenzug und so weiter. Ja, also ich find's echt super. Und aber deine Option ist natürlich halt auch mega geil. Also ich muss ja auch echt sagen, die Anlage von Craft Hardware, die gefällt mir auch sehr und die hätte ich auch schon ganz gerne irgendwie hier stehen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Die ist cool. Naja, schauen wir mal, was das Jahr noch so mit sich bringt.
Ist ja noch jung.
Ja, aber auch nicht mehr so. Wenn ich jetzt überlege, wir haben schon wieder Mitte Mai. Alter Schwede, ey. Sind einfach schon wieder 5,5 Monate vorbei. Aber gut, anderes Thema. Bruno Basket, keine Ahnung. Wollen wir dazu noch was sagen?
Naja, wir haben es ja angesprochen. Also statt dem Bag hast du quasi so ein, wie nennt man das? So ein Korb. Ja,
so ein Korb, genau, ja. Im Prinzip.
Ja, genau. Den du rausziehst. Das ist halt einfach hier noch nicht verbreitet genug. Ich habe da auch mit Douglas von Craft Hardware gesprochen und der würde sowas anbieten, aber die Nachfrage ist noch nicht hoch genug. Das heißt, für die da draußen, die vielleicht Bock haben, so ein Teil zu haben, dann schreibt dem Douglas gern von Craft Hardware. Weil der hat das Feedback einfach noch nicht. Ne? Der will das jetzt nicht herstellen lassen oder selber herstellen, wenn es dann einfach nur 3-4 Leute kaufen. Ne? Aber ja, wenn die Nachfrage natürlich da ist, dass du davon halt mal ein paar Stück verkaufen kannst, dann würde der die Dinger auch produzieren lassen.
Ja, genau.
Aber ist hier in Deutschland einfach auch nicht so, ich sehe auch nicht den richtigen Vorteil, weil...
Reinigung angeblich ist halt ein bisschen, weil es halt Edelstahl ist, aber im Heißbereich, who cares?
Ja, also finde ich auch, sehe ich jetzt nicht so unbedingt. Aber der ein oder andere möchte es vielleicht, aus Gründen, die wir jetzt vielleicht auch einfach nicht parat haben. Dann könnt ihr uns gerne auch mal schreiben, weil das habe ich für mich immer noch nicht so ganz verstanden. Mehr gibt es dazu eigentlich nichts zu sagen.
Ja, genau. Ja, und dann gibt's ja, was jetzt auch noch eine relativ neue Bewegung ist, was ich halt gerade für diese kleinen Sude oder Mini-Sude, so bis, keine Ahnung, 6 bis 8 Liter oder so interessant finde, ist halt das Sous-Vide-Stick-Brewing-Bag, oder Sous-Vide-Stick-Brewing. Da gibt's sogar eine Facebook-Gruppe, da bin ich halt mal reingegangen. Ja, weil mich das halt unheimlich fasziniert hat, wie das funktioniert. Und weil ja halt auch zum Beispiel dieses, ich habe mir halt auch überlegt, deswegen einen Sous-Vide-Stick mal zu holen, um das auszuprobieren, werde ich vielleicht auch mal machen oder mir mal einen ausleihen. Das ist halt so, die nehmen dann halt einfach einen relativ großen Kochtopf natürlich so. Ich keine Ahnung, ich denke mal, um die 10 Liter oder so sind halt ganz gut, dass du halt auch, ne, deine 4, 5, 6, 7 Liter brauen kannst oder so. Und hauen den dann quasi halt einfach so erstmal dann in den Topf da halt eben rein, maischen dann aber halt auch in der Brewbag, die dann aber mit so Wäscheklammern irgendwie am Kesselrand so ein bisschen festmachen, dass quasi der Sous-Vide-Stick nicht in der Maische drin ist, weil dann wird das Ding ja wegen der wird ja komplett hier um die Ohren fliegen. Das
Ja.
ist also Sous-Vide-Stick ist, ich glaube, das hat ja auch eine Pumpe irgendwie und das, ne, wird dann ja irgendwie so ein bisschen auch zirkuliert und keine Ahnung was. Und dementsprechend wird das Ding wahrscheinlich einfach damit gar nicht zurechtkommen, wenn dann halt irgendwelche Stückchen da drin sind. Deswegen läuft es quasi nur in der Würze, aber auch das ist halt eigentlich nicht gut, weil also auf den Herstellerseiten habe ich immer den Hinweis gefunden, soll halt nur mit Wasser verwendet werden und nicht mit irgendwelchen anderen
Ja.
Flüssigkeiten. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Ich weiß aber, da gibt es, also es machen immer mehr Leute auch. Ich glaube, da sind auch schon ein paar tausend Mitglieder drin irgendwie.
Okay.
Und das ist halt auch interessant natürlich für Leute, die jetzt sagen, die wollen halt auch nicht viel Bier brauen und haben so einen
Ja,
Sous-Vide-Stick
aber vielleicht hast du
irgendwie.
ja auch so ein Ding zu Hause, genau. Dann
Genau.
kannst du es ja mal probieren. Also,
Ja, eben. Also es
was
kostet dich ja
soll's?
eigentlich nicht viel. Und
Ja.
ich glaube auch nicht, wenn du das Ding sofort wieder abspülst, dass es dann kaputt geht. Also kann ich
Ist
mir nicht
halt in den
vorstellen.
Größen, wenn das dann wirklich funktioniert, ne? Und du quasi das auch zu Hause hast, dann ist es halt ein geiler Testsud, wenn du dann sagst, okay, ich möchte vielleicht mit irgendwelchen Kräutern oder Früchten oder so experimentieren und willst jetzt
Ja,
nicht irgendwie
genau.
20 oder 30 Liter auf deine Anlage in den Sand setzen.
Genau.
Dann probierst du es halt mal damit, ob das funktioniert. Cool.
Ja,
Ja.
eben. Und ich sag mal, es gibt ja so verschiedene Hersteller bei den Sous-Vide-Sticks, die sind ja auch unterschiedlich stark. Das heißt, du bist eigentlich auch schnell immer auf so einer Rasttemperatur dann und genau. Also ist schon interessant tatsächlich auch. Ja, und was ich ganz kürzlich jetzt irgendwie noch als Brew in a Bag, weiß nicht, Variante oder wie soll man sagen,
Alternative? Naja,
Ableger.
Alternative ist es ja nicht. Ableger, ja.
Genau, ein Ableger gefunden habe, ist Brew in a Ziploc Bag. Also es ist wirklich, das ist richtig abgefahren. Also das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe bei Basic Brewing Radio, da gibt es noch eine ganze Folge zu, packen wir euch in die Shownotes rein. Da ist der Johannes Fahrenkrug. Der hört sich an wie so ein Deutscher irgendwie, vom Namen und auch vom Akzent. Ich müsste den eigentlich mal schreiben, ob der tatsächlich aus Deutschland ist. Erklärt das so ein bisschen, wie das funktioniert und so weiter. Das ist richtig abgefahren. Pass auf. Also es funktioniert halt so. Es gibt ja halt eben diese Gefrierbeutel. Die kennst du,
Genau,
ne? Die
das
mit
sind die
einem
ja,
Zipper.
diese Ziploc-Gefrierbeutel, ja.
Genau, und die gibt es ja auch in verschiedenen Größen. Es gibt die anscheinend in Amerika bis zu 2,5 Gallons. Das sind 10 Liter ungefähr. Hier in Deutschland, ich habe auch mal gegoogelt, die kriegst du bei uns eigentlich nur bis 8 Liter. Aber es ist schon okay. 10 Liter sind das. 9 Liter sind das. Genau, 2,5 Gallon, glaube ich, ja. Oder doch 10 Liter?
Nee, aber 5 Gallonen sind doch immer so diese 20-Liter-Sude, oder?
Ja, stimmt, 2,5 Gallon sind,
Ja.
glaube ich,
Ja.
9 Liter, glaube ich, genau.
Ja.
Also,
Ja, dann passt es doch. Ja.
ja, dann hast du
Ja.
halt bei uns 1 Liter weniger,
Genau.
genau.
Ja.
Oder man kann sich die auch bestellen für irgendwie $30, sind dann 36 Stück und 23 Euro Versand. Aber geht noch,
Okay. Ja,
wenn du
geht
dich mit
noch.
10 Hobbybrauern zusammentun möchtest.
Ja, jetzt erzähl aber erstmal weiter. Ich bin
Ja,
erstmal gespannt, wie das weiter funktioniert. Ja.
okay. Genau. Und das ist quasi so eine Mischung halt auch aus Brewing Bag und mit so einem Sous-Vide-Stick halt eben tatsächlich. Also du nimmst halt einfach dein Wasser, was du quasi hinterher dann sowieso halt verwenden würdest und erhitzt das halt erstmal. So, ne? Dass du halt auf deine Einmaltemperatur kommst. So. Dann nimmst du halt dein Malz, also das geschrotete Malz natürlich, und packst das halt in diese Ziploc-Bag rein, was schon auch bei, ich sag mal, den kleinen 4 Liter hier Ziploc-Bags wahrscheinlich nicht so einfach ist.
Ja, aber
So,
das
und
ohne Wasser jetzt oder was? Nee.
ohne Wasser erstmal.
Okay.
Genau. So, also erstmal quasi nur das geschrotete Malz rein. So, wenn dein Wasser dann die gewünschte Temperatur halt erreicht hat, machst du den Sous-Vide-Stick aus. Und dann tatsächlich machst du das haust das Wasser halt eben in diese Ziploc-Bag halt mit rein.
Ja.
So. Und dann,
Okay.
wenn das dann quasi drin ist, also die du meinst dann halt nicht mit Full Volume, sondern machst dann eher so 2,6 Liter pro also 2,6 Liter Wasser pro Kilo Malz oder irgendwie so. Ja, ich glaube schon,
Ja, ist
ne?
ja eigentlich eine normale Hauptgussgeschichte, so zwischen 2 und 3 Litern irgendwie pro Kilo. Ja,
Ja,
okay.
wobei 2,5 Liter schon wenig ist, aber genau, ja.
Ja.
Ja, aber es geht auf jeden Fall, genau. Und dann musst du halt natürlich mit einem Löffel oder mit einem Schneebesen, ich glaube, wahrscheinlich wird ein Löffel da besser funktionieren, musst halt da drin umrühren.
Alter.
Musst
Ja,
aber halt auch
okay.
schauen, dass du nicht in dem Verschluss tatsächlich dann irgendwelche Malzreste halt hast, ne?
Oh
Es
Gott,
hört sich jetzt
ja.
sicherlich abgefahren an. Ich glaube, ich werde das
Ja.
aber demnächst echt irgendwann mal probieren. Ich
Ja,
finde
das hätte ich
das.
jetzt dir auch bitte sehr, sehr ans Herz gelegt, dass du das mal machst.
Ich muss mir halt nur einen Sous-Vide-Stick besorgen. Ich habe keinen. Naja,
Okay.
aber den wollte ich mir eher eigentlich fürs Thermoport brauen holen. Aber erzähle ich gleich nochmal dann warum. Genau. Und dann
Aber wie
haust
geht
du
das denn da
dann wieder.
raus?
Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal.
Ja, okay, ja, jetzt wird es
Dann haust du
unangenehm.
nämlich das die machst die Bag zu und haust die wieder in das Wasser rein, stellst den Sous-Vide-Stick auf deine Rasttemperatur und lässt halt einfach diesen Ziploc-Bag in dem Wasser halt liegen. Und meist dann halt da drin. Du rührst halt auch normalerweise nicht da drin um. Das bleibt dann halt einfach so, ne? Genau, und dann nach der einstündigen Rast oder whatever, du kannst ja auch Step Mashes, also mehrstufige Infusionen damit machen, also rasten. Wobei dann musst du natürlich wahrscheinlich wieder da drin umrühren. Ist vielleicht nicht ganz so einfach, aber es würde
Ja.
zumindest gehen. Genau. Und dann haust du das quasi einfach über so ein, wie beim Besserbrauer-Set, über so ein Küchensieb, läuterst das dann quasi ab. Schwänzt es dann halt an, packst es aber dann direkt in dein,
Ah.
genau, in dein Würzetopf, also in den
Kochtopf,
Kochtopf,
ja.
genau. Und ja, dann kannst du die Bag einfach wieder ausspülen. Und also da würde ich auch übrigens empfehlen, auch so Barbecue-Handschuhe, die man halt auch eh fürs Brunner-Bag-Verfahren haben sollte. Dann kommst du halt auch nochmal so ein bisschen besser mit rein und genau.
Krass. Okay.
Ja,
Das
und
klingt
da
auf
musst
jeden
du
Fall ein
halt.
bisschen abenteuerlich, aber ja, warum nicht?
Ja, aber jetzt pass auf, also da waren echt ein paar interessante Vorteile, die mir gar nicht so klar waren, wo ich es auch zum ersten Mal gehört habe. Also es ist natürlich halt ziemlich einfach, die Temperatur halt konstant zu halten, ne, durch den Sous-Vide-Stick, weil dadurch, dass der halt eben nicht in der Maische halt ist, hast du halt auch eine relativ konstante Temperaturverteilung.
Ja.
Vielleicht nicht in der Bag an sich, aber da sollte die Schwankung ja eigentlich nicht so groß sein, weil es ist ja A, eine kleine Bag und die ist ja auch die
Ja,
ganze Zeit da drin.
kann man ja auch feststellen, ne? Wenn du merkst, du hast grundsätzlich mittendrin irgendwie einen Grad weniger als außen im Wasser, dann musst du halt grundsätzlich schon einen Grad drüber
Bisschen
gehen und schon ist das
anpassen.
ausgeglichen, ja.
Genau. Und ich sag mal, eigentlich brauchst du halt auch keinen extra Nachgusskessel oder so, das Wasser irgendwie extra aufbereiten, weil das ist ja quasi noch in deinem Kochtopf einfach drin.
Ja,
Das ist halt schon natürlich cool. Dann ist halt auch noch so wohl der Vorteil, dass du dadurch, dass du Nachguss machst, halt möglicherweise eine klarere Würze hast. Muss ich aber auch sagen, es kann schon sein, wobei ich jetzt auch mit Full Volume Batches auch jetzt eigentlich nie so das Problem habe, dass die Biere jetzt deswegen nicht klar werden. Und das fand ich am allergeilsten. Das ist wirklich der Hauptvorteil. Du kannst natürlich, wenn du einen riesen Topf hast, kannst du natürlich auch zwei oder drei von diesen Ziploc-Bags mit verschiedenen Bieren halt reinhauen, die gleichzeitig aber maischen. Wie cool ist das
Ja,
denn?
stimmt. Ja,
Du kannst
das ist
quasi
echt cool.
total. Und ich habe halt auch mal
Stimmt.
nachgeschaut. Hä?
Stimmt, ja. Da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Aber das
Nee,
ist natürlich
absolut
cool.
nicht.
Oder du könntest nur kleine Komponenten tauschen und sagen, du willst mal das Salty Caramel zum Beispiel, tauschst du gegen halt irgendein anderes Karamellmalz und guckst mal, wie dann der Unterschied ist und
Oder
sowas.
du machst
Also
zum Beispiel, wenn du
Schüttung
sagst,
vergleichen ist ja sowieso immer schwer,
ja, genau.
weil grundsätzlich
Musst du es immer
hast du halt eine
zweimal
Schüttung
malschen.
und kannst dann vielleicht aufteilen und unterschiedliche Hefen ausprobieren, aber die Schüttung ist immer schwierig, genau.
Eigentlich, jetzt ohne Scheiß, jetzt wird mir nämlich gerade diese Idee kommen, wenn du zum Beispiel sagst, du vergleichst jetzt einfach die ganzen Pilsner Malze von verschiedenen Brauereien. Und das könntest du natürlich mit so einem Verfahren mega einfach machen, weil du drei
Ja.
mal gleichzeitig maischen kannst und dass du dir drei verschiedene Setups kaufst, du brauchst dir halt nur drei solche Ziploc-Bags hauen und hast sie halt einfach rein. Und dann läuterst und kochst
Also
sie halt nacheinander. Das ist ja egal.
egal wie, mein Wunsch wäre, dass du das mal machst. Jetzt nicht unbedingt den Malzvergleich, aber also, dass du das mal unbedingt in die Facebook-Hobbybrauergruppe stellst.
Ja. Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Nur um die Leute so zu triggern wieder.
Ja, genau. Witzig. Ja, coole Geschichte.
Also, ja, auf jeden Fall.
Hatte ich noch nie vorher von gehört. Finde ich interessant. Geht wahrscheinlich den einen oder anderen draußen auch so, die das jetzt gerade hören. Ja, klingt cool. Also vielleicht hat's, wenn es schon einer gemacht hat, ey, dann meldet euch. Also das heißt ja nicht, wenn wir es noch nicht gehört haben oder noch nicht gemacht haben, dass ihr es noch nicht gemacht habt.
Genau.
Deswegen sagt Bescheid. Also das wäre natürlich super interessant.
Also die weiteren Vorteile sind natürlich halt auch noch, dass das Reinigen halt relativ einfach geht, weil man halt einfach auch nur diese Ziploc-Bag halt aufspülen muss und dann halt eben nicht das ganze Wasser noch, beziehungsweise die Gewürze noch woanders hat, sondern die ist ja dann halt auch tatsächlich mit in der Ziploc-Bag drin. Und es ist halt natürlich halt auch ziemlich einfach, eine Sour Mash zu machen, was halt auch wieder interessant ist. Ne? Weil du hast keinen Sauerstoffkontakt dann die ganze Zeit. Das ist natürlich richtig cool. Und gerade dieser Sauerstoffkontakt bei Kettle Sauce kann natürlich dazu führen, dass du halt Fehlaromen kriegst.
Ja.
Genau. Also von daher wirklich richtig interessant auf jeden Fall.
Jetzt kommen wir zur Gussführung. Da gibt es auch unterschiedliche Ansätze, würde ich es mal nennen. Also ich habe meine Anlage zum Beispiel auch so zusammengebastelt, dass ich viele Möglichkeiten habe. Also ich könnte einen klassischen Hauptguss-Nachguss machen, indem man dann einfach in der Brewbag ganz normal den Hauptguss mit der Schüttung einmeischt und dann eben einen Nachguss gibt. Da gibt es natürlich unterschiedliche Varianten, wie man den Nachguss jetzt gibt, aber das gibt es hier grundsätzlich. Das liegt ja nicht am Brew in the Bag oder so. Ne?
Genau.
Aber ich finde eigentlich cool, und das ist für mich auch so ein Vorteil, dass wenn man dieses Full Volume, ne, so wie es der Dave auch macht, und ich mittlerweile ja auch, dass du quasi den ganzen Hauptguss und Nachguss zusammengibst und dann einfach die Brewbag rausziehst, dann bist du halt fertig. Dann ist das Leute dann erledigt. Du musst halt nichts mehr irgendwie, ne, du musst dann keine Sorgen irgendwie um Nachguss oder sowas machen oder wie du den aufbringst und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen
einfacher und schneller.
Ja, es steht dem so ein bisschen der ganzen Idee, finde ich persönlich, entgegen. Aber man kann es natürlich machen, wenn man nur den Vorteil haben möchte, dass es sehr sauber ist und man einfach quasi keine Malzrückstände hat und eben nur diesen einen Topf benutzt. Wenn das so im Vordergrund steht, dann kann man natürlich auch einen ganz klassischen Nachguss machen.
Oder wenn man natürlich auch nicht so einen großen Kessel hat. Also das ist halt das Ding.
Ja, das stimmt natürlich auch, hast du recht. Ja, also das ist ja auch so der reglementierende Faktor grundsätzlich, ne, bei den Brauanlagen, dass du dann halt natürlich gucken musst, ob dein Kessel passt. Und wenn du vielleicht jetzt umgestiegen bist und hast vorher einen anderen Prozess gefahren, dann kann der Kessel auch zu klein sein. Das stimmt.
Ja. Genau, also ich kann euch ja sagen schon mal, dass ihr, wenn ihr mit ohne Nachguss arbeiten wollt, mit einem 34-Liter-Kessel circa 20 Liter Sude machen könnt, wenn die halt nicht total viel Stammwürze haben. Wenn nicht, müsst ihr, oder wenn ihr natürlich auf Volumen halt raus wollt. Wenn ihr mehr halt haben wollt oder ein größeres Bier halt, also ein bisschen stärkeres Bier halt haben brauchen wollt, müsst ihr auf jeden Fall einen größeren Kessel nehmen. Da würde ich, also so ab 47, 45, 40 Liter so, die reichen dann eigentlich auch für die meisten 20 Liter Sude, auch für die stärkeren Biere dann. Genau, ich habe jetzt zum Beispiel einen 57-Liter-Kessel, also ich könnte tatsächlich bis 40 Liter ohne Nachguss machen. Das ist natürlich halt auch super. Also wie der Paul jetzt gesagt hat, ihr könnt natürlich Hauptguss und Nachguss ganz normal halt geben. Also einfach in einem Verhältnis von 1:3 oder 1:4 dann halt eben Hauptguss machen und den Rest dann halt eben als Nachguss. Ist halt ein bisschen fummelig und wie du sagst, finde ich halt auch ein bisschen, einfach steht so der Brew-in-a-Bag-Idee so ein bisschen entgegen. Es gibt aber auch noch Fly-Sparge und Batch-Sparge. Das sind quasi die zwei Varianten, wie ihr den Nachguss machen könnt, wenn ihr einen machen wollt. Fly-Sparge ist quasi das ganz normale halt, eben kontinuierlich immer ein bisschen Nachguss drauf zu geben, so wie man es halt eigentlich auch macht.
Batch-Sparge,
genau, wie man es auch kennt. Und Batch-Sparge wäre, wenn ihr die Vorderwürze komplett ablaufen lasst und dann halt den ganzen Nachguss auf einmal halt reinhaut. Das ist natürlich ein bisschen gefährlich, weil ihr hebt da, weiß nicht, 12, 15, 20 Liter vielleicht dann halt auf einmal hoch, was dann halt so eine Temperatur von circa 70, 72 oder 78 Grad dann halt eben hat. Also birgt das schon viele Gefahren und auch meistens irgendwie eine Sauerei halt. Also deswegen mache ich das halt auch gar nicht mehr.
Ja, das hört sich auf jeden Fall nach Sauerei an. Also
ist wohl von der Ausbeute.
Ich wüsste jetzt auch nicht, warum ich das unbedingt machen soll. Weißt du das?
Ja, von der Ausbeute ist es tatsächlich ein bisschen besser. Angeblich. Okay. Angeblich. Mhm. Gibt es, glaube ich, auch ein paar interessante Experimente bei Philosophy zu, aber das müssten wir dann halt nochmal rausschauen. Das gucken wir, ob wir das in die Shownotes packen. Mhm. Genau. Und dann gibt es noch, was ich wieder auch interessant finde in Kombination mit dem Brew-in-a-Bag-Verfahren, ist das Dunk-Sparge. Da habt ihr quasi einfach auch nochmal einen zweiten Behälter, Also macht ganz normal nur den Hauptguss halt mit eurem in euren Maischebeutel halt irgendwie rein, beziehungsweise in euren Behälter, wo ihr maischt, und nimmt dann halt die Brewback raus und haut dann quasi die Brewback in den zweiten Behälter, wo das Nachgusswasser schon vorgelegt ist. Lasst das dann nochmal ziehen, holt dann die Brewback wieder raus, lasst die dann nochmal wieder ein bisschen abtropfen und gibt dann die Würze wieder zurück. Ich fand es immer ein bisschen umständlich und das hat ich meine, ist im Prinzip der andere Weg, wie wir es jetzt halt machen, genau umgekehrt, ne? Ja. Aber ja. Das geht auf jeden Fall. Und das finde ich halt wieder das Coole. Man kann ja, halt bei Brunnerback.
Genau. Es gibt, genau, das finde ich auch so cool. Es ist super variabel und flexibel und vielleicht ergibt sich jetzt auch für uns nicht immer der Sinn direkt hinter diesen Geschichten, aber für den einen oder anderen ist vielleicht genau der richtige Prozess, warum auch immer. Genau. Deswegen finde ich das auch ganz cool. Also du hast alle Möglichkeiten, die Anlage oder den Prozess so auf dich irgendwie zuzuschneiden, wie es dir halt am besten passt.
Genau, eben. Und das ist natürlich jetzt, um auf die Vor- und Nachteile zu kommen bei Brunnerback, halt einer der Vorteile. Also ihr habt halt so viele Möglichkeiten und Kombinationsmöglichkeiten. Ihr müsst ja auch nicht nur Brunnerback brauen. Ihr könnt ja auch sagen, wenn ihr trotzdem euer Zwei-Kessel-System habt mit einer Maischepfanne und einer Würzepfanne quasi, wo ihr dann halt auch gleichzeitig daraus läutern könnt. Ihr könnt ja auch einfach nur eine Brewback euch bestellen. Die kostet, wie gesagt, nicht viel. Und halt einfach auch zwischendurch manche Problemschüttungen halt eben mit Brunnerback brauen, die halt mit einem normalen System nicht so geil funktionieren würden.
Genau, also wenn ihr zum Beispiel mal so ein richtig krasses, bananiges Weizen machen wollt und einen hohen Weizenanteil dabei nehmen wollt, so über 60% irgendwie, oder ein Krezer mit 100% Weizen, Eichenrauch, Malz oder ein krasses Cream Ale mit 30-40% Mais oder was weiß ich, da ist es halt geil, so eine Brewback einfach auf Lager zu haben und dann eine Kombirast zu fahren in dem Kessel, den ihr eh habt, ja, und dann habt ihr da keine Probleme mit. Das fand ich halt auch so richtig cool und ja, das hat mich auch so ein bisschen überzeugt, muss ich sagen. Ich habe da auch immer ein bisschen kritisch drauf geguckt, auf die ganzen Brewbags und es scheint immer so ein bisschen oder sieht immer so ein bisschen witzig aus, ne, wenn der Sack dann da rausgezogen wird und irgendwie plätschert das dann da rein und dann, aber ja, das hat mich dann doch schon ein bisschen überzeugt, dass du dir da wirklich keinen Kopf machen musst, nee. Wenn du eine Kombirast fährst, eine Brewback hast, was du für eine Schüttung fährst. Ne? Da kannst du ja, genau. richtig was ausprobieren. Also du brauchst keine Reishülsen irgendwie bestellen oder drauf achten, dass das irgendwie funktioniert beim Läutern, Aufschneiden und so Geschichten vom Treber. Das entfällt alles. Das ist echt cool.
Ja, dann ist natürlich nochmal der Vorteil, dass man halt grundsätzlich nur einen Kessel braucht. Damit kann man auf jeden Fall anfangen. Und wie gesagt, bei kleinen Sudgrößen ist das halt auch mega easy machbar. Dann ist natürlich aber auch wieder der Vorteil, dass es halt eben quasi für alle möglichen Kesselgrößen halt einen Maischesack gibt. Also eigentlich war ja mein Plan damals so eine Stovetop-Anlage, also so eine Küchenherdanlage einfach mir so zusammenzustellen mit so einem 20-Liter Kochtopf und dann halt die Brewback rein, aber es geht halt mit einem Einkocher genauso und könnt aber halt auch bis zu, keine Ahnung, wie gesagt, paar hundert Liter Brewbacks euch da holen, also das geht halt schon. Reinigung ist super einfach, ich brauche circa 5 Minuten, dann ist meine Brewback komplett sauber, also wenn da jetzt ein Malzkorn drin hängen bleibt, ist es jetzt eigentlich auch nicht so das Ding, aber das passiert bei mir eigentlich auch fast nie. Also
nee, man kriegt's schon raus. Also ich mache das meistens dann in der Badewanne.
Ja, genau, ich auch.
Ich drehe die dann um, also ich stülpe die um und dann gehe ich mit der Brause drüber und dann kriegst du eigentlich alles raus.
Ja, genau, ich mache sogar eine Kombination mit Brause und Gartenschlauch tatsächlich einfach, den ich halt auch an der Badewanne so ein bisschen angeschlossen habe mit dem Gardena-System und erstmal das Grobe quasi so mit der Brause und dann nochmal mit dem Gartenschlauch eben halt die einzelnen Dinger da und da hast du das, wie gesagt, in 4 bis 5 Minuten spätestens weg. Also ja. Natürlich, wenn ihr einen stärkeren Strahl habt, geht das auch ein bisschen geht das auch ein bisschen einfacher noch. Ja. Kein Läutern, auch noch ein super Punkt, finde ich. Also im Prinzip habt ihr, also
Nachteil direkt dabei ist, dass die Läuterhalbe entfällt.
Ja. Ja.
Da musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Das war immer das erste Bier, was ich getrunken habe. Also bis zum Läutern habe ich mich eigentlich immer zusammengerissen. Oder grundsätzlich trinke ich jetzt nicht so viel beim Brauen, aber die Läuterhalbe also
oder Brauen
gab's dann schon. Also, aber gut, muss man dann irgendwo anders unterbringen.
Genau. Also Läutern ist ja im Prinzip einfach nur, wo ich dann halt eben die Würze von dem Treber halt trenne. Das ist ja zum größten Teil schon geschehen, von daher ist das ziemlich easy eigentlich. Ja, jede erdenkliche Schüttung möglich, das hast du ja schon gesagt, also ihr könnt quasi 100% Weizenmalz, ich habe auch schon, ich wollte eigentlich auch mal ein Bier mit 100% Roggenmalz machen, das hat der Basic Brewing, also der James Spencer halt auch schon mal gemacht, sonst Session Rye IPA irgendwie mit 100%, irgendwie 2% hat das wohl nur und das schmeckt halt übelst vollmundig, weil halt eben so viel Roggenmalz drin ist, ne?
Genau. Klingt cool.
Deutlich kürzerer Brautag, auch das war halt echt eine krasse, krasse Erleichterung einfach, jetzt mal in 3 Stunden oder so, wenn ich möchte, 20 Liter Würze in meinem, oder 19 Liter Würze im Keg zu haben, oder 18, whatever, ne? Genau. Schrotgrad ist eigentlich grundsätzlich egal. Feiner ist halt empfohlen, aber der Hersteller hat sogar irgendwo ein Video, wo man sehen kann, wie der mit Mehl meischt. Ich glaube, es gibt da auch ein paar andere Videos noch, die dann wirklich Weizenmehl einfach nehmen. Und auch das geht. Also ob das jetzt so empfohlen ist, weiß ich auch nicht, aber es funktioniert schon tatsächlich. Und
Also ich habe meine Mühle einfach auch ein bisschen feiner eingestellt und liege eigentlich bei der Ausbeute so in dem Bereich, was man so liest oder was du so erzählst. Ja. Aber das ist ja auch, das haben wir gleich nochmal beim Nachteil, ne? Die Ausbeute.
Ja, genau. Und ihr könnt natürlich halt auch die Brewback zum Steepen, also zum Ziehen lassen von anderen Zutaten verwenden, ne? Also ihr könntet natürlich halt auch, keine Ahnung, irgendwelche Blüten, keine Ahnung, was es da nicht alles gibt, könnt ihr quasi halt auch einfach in die Brewback reinhauen oder halt auch, wenn ihr zum Beispiel jetzt mit Extrakt braucht, was ja vielleicht sein kann, vielleicht gibt's ja jemand hier, der uns zuhört und halt auch mit Malzextrakt arbeitet und dieses Partial Mashing halt macht, also quasi halt einfach einen Basismalz quasi als Extrakt halt nimmt, um die vergärbaren Zucker halt einfach zu haben, um die Stammwürze zu haben und dann fürs Aroma, für den Geschmack halt nochmal irgendwelche Spezialmalze halt zu maischen. Auch das geht halt mit Brunnerbeck super. Nachteile sind natürlich so ein bisschen die, wie du jetzt schon mal sagen wolltest.
Die Ausbeute. Also dadurch, dass natürlich dieser klassische Nachguss oder beziehungsweise das klassische Läutern entfällt, was ja schon mal bei mir so bei 30, 35 Litern schon mal ein Stündchen dauern konnte, wenn ich das normal gemacht habe.
Ja, genau.
Einfach um die Ausbeute zu treffen oder die Stammwürze zu treffen, mit der man rechnet. Das entfällt. Du ziehst halt einfach diesen Sack raus, hast dann die fertige Würze drin und dadurch. Ja, also ich würde mal sagen, unter 50 sollte man eigentlich nicht fallen. Habe ich jetzt jedenfalls noch nicht erlebt. Aber so zwischen 50 und 60 rauszukommen ist eigentlich.
Ja, es ist easy. Also ich sag mal, selbst wenn ich mit Short und Shoddy brau und nur kurz Maisch und kurz Koch, also selbst da kriege ich auch, wenn ich möchte, 60% raus.
Ja.
Genau. Also es geht schon.
Und spätestens, wenn man es weiß, wie die Ausbeute aussieht, das sollte man ja dann sowieso wissen bei seiner Anlage. Und dann kann ich halt auch einfach eine Handvoll mehr Malz reinschmeißen, wenn ich es weiß. Wenn die Vorteile für mich persönlich überwiegen, was die Läuterzeit angeht oder der Brautag an sich, die Geschwindigkeit und das Reinigen, dann nehme ich halt ein bisschen mehr Malz, ne? Dann weiß ich das ja. Oder wenn ihr eben zirkuliert, könnt ihr die Ausbeute auch noch mal ein bisschen nach oben schießen, wobei das jetzt für mich persönlich, ich habe beides getestet, nicht so einen riesen Unterschied gemacht hat. Ja. Das war vielleicht so 5, maximal 7% Unterschied, aber das wäre dann schon viel. Aber ich sag mal, bei meinem ersten, was ich jetzt auch getrunken habe, hier bei dem ersten Pale Ale, was ich hatte, mit Zirkulieren, hatte ich auch noch eine Ausbeute von 55%. Die war jetzt nicht super gut, aber dann hatte ich auch noch nicht den richtigen Malgrad gefunden, Feintuning. Ich habe zu schnell quasi zirkuliert am Anfang. Mir ist das Heizelement angebrannt und so weiter. Also man kommt schon so auf 60-62% mit Zirkulieren, finde ich. Aber ja, es macht jetzt nicht den Riesenunterschied.
Genau, es ist halt einfach nur, dass ihr quasi einfacher, mehrstufige
Infusionen machen könnt. Das ist der Riesenvorteil daraus.
Ja. Genau. Gegebenenfalls braucht ihr halt eben diesen Flaschenzug, wenn ihr halt natürlich jetzt große Sude machen wollt mit Brunnerbeck und aber nur mit einem Kessel brauen wollt, müsst ihr halt mal gucken, ob ihr in der Garage geht, weil im Haus geht's ja auch nicht immer, dass man halt einfach irgendwo manche
Decken einen richtigen Haken in die Decke knallt.
Ja, genau. Ja, und natürlich auch am Anfang kann es halt immer sein, dass die Ausbeute noch mal schlechter ist als ohnehin schon, weil man halt einfach mit dem Verfahren noch nicht ganz vertraut ist. Das war bei mir auch so. Am Anfang war es auch nicht perfekt und halt natürlich auch eine kleine Sauerei dann an der Stelle geben. Aber wenn man es halt, man muss halt einfach diese ganzen Systeme, die ganzen Prozesse halt einfach mal einmal gemacht haben. Oder ihr könnt euch, wie gesagt, bei mir auch gerne in meinem Video anschauen. Da ist das eigentlich auch, glaube ich, ganz gut erklärt. Und es ist halt wirklich so mega einfach und da hält sich die Sauerei in Grenzen. Wenn man einen Tropfen daneben geht, ist das eigentlich schon viel.
Ja.
Also da ist einfach die Geschichte, wenn du dir eben mit einem Flaschenzug den Malztag rausziehst, ja,
Genau.
den ziehst du halt nur zur Hälfte raus, sodass er einfach über der Würze schwebt. Dann den brauchst du ja nicht komplett
Genau.
rausziehen. Dann ist
Um
natürlich
Gottes
klar, dass
Willen,
man was
nein.
daneben gehen kann, ja. Also das habe ich nämlich auch gesehen oder auch gehört von Freunden, die das dann probiert haben. Einfach nur ein Stück rausziehen, das über der Würze hängt. Und dann können wir ja noch das Letzte ansprechen, ja auch so, ich weiß nicht, die Brew-in-a-Bag-Brauer trennt, ausfringen oder nicht, squeeze or not to squeeze. Da ist rein theoretisch ist der Nachteil beim Ausfringen, dass man Tannine extrahieren kann aus dem Malz, die dann so eine ja, unangenehme Bittere im Bier entfalten können.
Genau.
Deswegen wird es eben von der einen Seite empfohlen, nicht unbedingt zu machen. Die anderen sagen, habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, es gibt da auch Brewlosophy-Geschichten, die das getestet haben und keinen Unterschied festgestellt haben, meine ich. Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe es jetzt nicht auf den letzten Tropfen ausgepresst, das Ding, aber schon noch mal einiges rausgenommen, weil was da rauskommt, das sind noch mal ein paar Fläschchen, die man dann am Ende dann vielleicht doch mehr hat. Und meine Biere, die ich jetzt mit den Anlage oder mit der Anlage gebraut habe oder mit Brew in a Bag gebraut habe, die hatten für mich keine unangenehme Bittere und ich habe den Malztag schon ausgepresst.
Ja, aber das ist halt witzigerweise eigentlich nur das Ding, was ich nämlich auch dachte, dass halt die Ausbeute dadurch besser wird. Das ist aber Quatsch eigentlich. Ich hab mich ganz lange mit dem Thema beschäftigt, weil auch das bei mir am Anfang des Jahres ein Problem war, weil ich die Grain Absorption Rate so ein bisschen anpassen wollte. Das halt einfach meine Vorhersage im Beersmith, wie viel Würze, welche Stammwürze ich habe und so weiter, einfach genauer rauskommt, indem ich die Grain Absorption Rate, also quasi einfach das Verhältnis, wie viel Liter Würze im Treber verbleiben, einfach quasi angebe.
Weißt du die aus dem
Ja,
Kopf
ich kann nicht
gerade?
nachgucken. Ich habe ja Beersmith hier offen. Das kannst du in den Preferences halt einstellen. Bei Advanced, das ist natürlich halt wieder blöd, weil das halt hier, das kannst du nicht auf Dings einstellen, auf Liter oder Milliliter pro Gramm Malz oder sowas. Das kannst du hier nicht einstellen. Du kannst es tatsächlich nur auf Fluid Ounce pro Ounce of Grain halt einstellen. Ja,
Okay,
und das ist
also ich kann bei
also
mir
man
sagen, ich habe bei mir drin stehen, ich nutze ja den
Du kannst es
Brewfather, und
auch.
hab da 0,35 bis 0,4 Liter
Okay.
angegeben und damit fahre ich ganz gut.
Liter aber auch.
Ja, Liter.
Okay. Ja, weil ich habe hier zum Beispiel 0, das ist halt auch ein Wert, mit dem ich halt nicht so viel anfangen kann, 0,45 Fluid Ounces per Ounce. Und das ist so schon unter dem Standardwert. Das heißt
Ja.
also, ich bringe die schon mehr aus auf jeden Fall als normal. Wenn du die gar nicht
Ja.
ausbringst, musst du die natürlich erhöhen. Und das ist nämlich der springende Punkt, was bei mir halt auch ein kleiner Brain-Dings war. Also so ein kleiner, wie sagt man, so ein Dreher halt einfach hatte ich da, ne? Weil du musst es genau andersrum
Denkfehler.
machen. Wenn du
Ja.
natürlich, wenn du hinterher mehr Würze hast, als dein Rechner dir sagt, ist deine Grain Absorption Rate niedriger. Und wenn du weniger Würze hast, ist deine Grain Absorption Rate zu hoch. Dann
Höher.
bringst du die
Ja.
Bäcke nicht so gut aus. Und
Ja.
das musst du halt erstmal kapiert haben. Und dann kannst du die nämlich richtig einstellen. Aber es ist halt einfach so, ich habe das halt auch wirklich mal, ich habe geschaut, was passiert, wie verändern sich die Rezepte dann. Es verändert sich halt eigentlich nur die Menge des Hauptgusses oder des Wassers, das du verwendest. Weil du
Ja.
bist in einem, wenn du, ob du jetzt 30 oder 28 Liter nimmst, ändert eigentlich an der Ausspülung des Trebers gar nicht mehr so viel, also wirklich fast gar nicht mehr, sondern es ändert dann halt einfach nur an der Menge, die du halt an Bier dann hinterher hast. Und deswegen macht das nämlich ist das nämlich scheißegal, ob du die ausbringst oder nicht. Du hast halt natürlich schon immer mehr Bier theoretisch irgendwie, aber du kannst halt einfach sagen, okay, ich nehme jetzt einfach 2 Liter mehr Wasser,
Genau.
fertig.
Also, wenn ihr nicht auf das kommt, was der Rechner ausrechnet, dann nehmt halt von vornherein einfach mehr Wasser und fertig bist du. Ne? Also
Genau.
dann brauchst du dich da nicht irgendwie kaputt machen, dann nimmst du einfach mehr Wasser. Ja.
Genau. Ich hatte das tatsächlich bei meinem Maibock hatte ich das ja gehabt, weil da habe ich nämlich die Grain Absorption Rate nach oben gemacht. Das heißt, also ich hatte nee, andersrum. Ich hatte die. Ach, wie war das denn da nochmal? Also ich hatte es so gemacht, dass ich tatsächlich hinterher mehr Bier hatte, also mehr Würze, aber weniger Stammwürze, weil ich die halt so krass in die andere Richtung angepasst habe.
Ja.
Und dann musste ich länger kochen. War jetzt auch nicht schlimm,
Ja.
aber Genau, das war dann natürlich, aber dann, seitdem habe ich es perfekt eingestellt.
Und aber ja, das ist ja wie mit jeder Anlage, ihr müsst ja dann die Prozesse natürlich, der muss einen Testsuit fahren oder vielleicht auch zwei und mal alles messen und
das ist echt
wichtig. Irgendwann hat man es dann einfach raus. Also das war bei meiner Hermes nicht anders, das war auch am Anfang ja abenteuerlich, was ich da gemacht habe, aber irgendwann hat man es dann verstanden und dann kam eigentlich auf dem Liter und auf dem Nachkommastelle das raus, was ich wollte.
Richtig.
Das dauert halt ein bisschen. Ne?
Aber ja, genau.
Ist ja bei jeder Anlage so.
Eben. Ja, ich habe jetzt eigentlich nichts mehr, Paul. Und du?
Ja, dann sind wir jetzt durch, Dave. Und die Folge ist wieder super kurz geworden, wie immer.
Ja, wobei wir haben ja jetzt, muss man ja schon sagen, viel Zwischendings, auch Pause gemacht und so weiter.
Alles gut, alles gut.
Stunde aber 40 haben wir immer noch.
Ja, die kriegen wir immer wieder zusammen. Egal, war wieder eine coole Folge. Wir auf hoffen, dass es euch auch gefallen hat. Bisschen was über Bruno Beck. Vielleicht auch für die, die es noch nicht so auf dem Schirm haben oder immer so abwinken, wie ich das auch gemacht habe bis vor kurzem noch. Ja, vielleicht guckt man sich's mal an, weil ich meine, eine Brewbag für 30 Euro mal bestellt und einfach mal einen Brautag damit ausprobiert, das hat man schnell und da hat man ja jetzt nichts quasi verloren. Ne? Da hat man es mal getestet und sieht, ob das was ist für einen.
Genau,
die wildesten Schüttungen.
Eben. Das ist natürlich, was mich immer auch am Anfang gereizt hat, irgendwie mal so verrückte Sachen zu machen. Von daher, versucht es mal.
Alles klar. In diesem Sinne, Leute, braut schönes Bier, lasst es euch gut gehen.
Genau. Wir hören uns. Ciao.